So, liebe Freunde, wir haben euch was mitgebracht.
Ja. Hass, Hass, Hass. Razzo!
Hat irgendjemand schon eigentlich gesagt oder geschrieben, dass Nagelsmann das auch hinbekommen hätte?
Ja, hat man wirklich relativ selten gestern dem Social Web entnehmen können.
Ja. Ne? Ich bin da ja nicht mehr so. Häufig.
Haben sich da weggetrieben, ne?
haben sie mich weggetrieben.
Das gentrifiziert, die haben das Internet gentrifiziert, die Alten. Das ist so, das Internet ist für Mike Nöcker wie so ein Mehrparteienhaus, wo Mike einfach dann so rausgeekelt wurde, ne? Die Alten so.
So was. Ja.
Woher kommt eigentlich diese Häme? Das war ja im DFB-Pokal schon so, ne?
Ja.
Also die Bayern scheiden gegen Freiburg aus.
Ja.
Und dann haben sich insbesondere die Dortmunder in meinem erweiterten Freundeskreis gar nicht mehr eingekriegt, um dann selber gegen Leipzig rauszukriegen. Also es ist ja so viel Häme auch. Ja.
Also die Dortmunder, das muss man gleich vorweg sein, die sollen mal schön die Schnauze halten. Die sollen lieber ihren eigenen Kram geschissen kriegen, bevor sie sich über die Bayern auslassen. Die sollen, also wirklich, da würde ich mich gar nicht dranhängen, sondern individuell als Beobachter des Fußballs, als vielleicht teilweise sogar neutraler Beobachter des Fußballs, da saß ich gestern eigentlich nur und dachte, ach guck, und dann war es das eigentlich auch, ne?
Ja. Wir haben das ja gestern in einer größeren Gruppe im Olympischen Feuer an der Schanze geguckt, da am Schulterblatt. Und mein guter Freund Jerome war dabei, den ihr ja auch kennt. Und der hat eine berechtigte Frage gestellt, weil ja immer im Raum stand, das ist aber ein sehr guter Zeitpunkt, den Nagelsmann jetzt zu entlassen, nach dem Leverkusen-Spiel, vor der Länderspielpause.
Habe ich auch gesagt.
Tuchel, haben wir auch gesagt in diesem Podcast. Und jetzt ist aber eher so die Frage, haben sie ihn damit nicht schon verbrannt? Also innerhalb von 2 Wochen Pokal aus, seit gestern gefühltes Champions League aus. Also Tuchel kommt und verspielt in wenigen Tagen die Chancen auf 2 weitere Titel. Und am Ende bleibt ja nur noch die Trostpflastermeisterschaft, die auch schon Nagelsmann
hat. Das hätte Nagelsmann übrigens wahrscheinlich auch hinbekommen. Also das hätte ich jetzt nicht, also genau, ich weiß auch nicht. Also genauso.
Es geht um die Beschädigung. Ne?
Es stand
dieser Vorwurf von Jerome, und das habe ich dann mit aufgenommen als These, ist so, ist er nicht jetzt schon beschädigt? Und das muss man ja durchaus auch mal durchdeklinieren.
Ja, da hat Jerome ja auch nicht völlig unrecht. Liebe Grüße an dieser Stelle. Also natürlich, ich würde jetzt mal behaupten, so wenig wie der Sieg der Bayern gegen Dortmund auf das Konto von Zaubertuchel ging, so wenig geht die Niederlage gegen Manchester City jetzt auf die Kappe von der Vollpfeife Tuchel. Aber was natürlich wahr ist, ist, dass Tuchel zumindest seinen Zauberer-Nimbus jetzt schon mal eingebüßt hat. Also dieses, was ihn noch so aus Chelsea begleitete Richtung Bayern, dieses, der übernimmt und innerhalb weniger Tage krempelt er die Mannschaft so um, dass sie plötzlich so schlagkräftig wird. Das ist offenkundig nicht gelungen.
In die Armbeuge.
In die Armbeuge. Sehr gut, Mike. Sehr gut, Mike. Aber Mike, du musst doch auch begreifen, Corona ist vorbei. Nicht mehr in die Armbeuge. Jetzt endlich wieder ins Gesicht der Leute, die mit
dir. Ein Gedanken noch, weil auch an unserem, ist ja Geburtstag heute,
ja, haben wir gar nicht gesagt.
Ja. Ist ja Geburtstag, auch an unserem Geburtstag schart Mike schon wieder mit den Hufen und mit den Zetteln. Da hast du viel gelernt von deinem Freund Ewald Lien. Zettel Mike heute, auch am 6. Geburtstag von Fußball MML.
Ja.
Aber eine Idee noch, es gab ein ganz, ganz tolles Pep Guardiola-Porträt in der Süddeutschen, in der Osterausgabe, also vom Wochenende. Und da ging es darum, wie getrieben Guardiola ist und welche Angst er hat und welche Schlaflosigkeit ihm dieser Thomas Tuchel, also natürlich wieder die Salzstreuer-Geschichte, von der wir jetzt wissen, es waren auch Sektgläser, Weingläser und Espresso-Tassen auf dem Tisch. Ich habe ein DPA-Interview mit Michael Reschke gelesen.
Okay.
Gesagt, er war ja dabei, er hat das ja initiiert. Und große Angst vor Thomas Tuchel, insbesondere, und das war die These von den Kollegen von der SZ, vor dem Pragmatismus von Tuchel. Weil der natürlich jetzt zu einer Mannschaft stößt, die noch gar nicht seine Tuchel-Bayern sein können.
Genau.
Das heißt, er stellt pragmatisch auf. Und das ist jetzt nur mal, um das mit reinzunehmen, weil diesen Pragmatismus hatte ich auch erwartet, der würde aber zumindest dazu führen, dass du Thomas Müller in der Startelf hast, weil das ist das Pragmatischste, was du als Bayern-Trainer machen kannst.
Ja.
Das hat er ja alles nicht gemacht. Und genau darüber sollten wir sprechen. Ist er sozusagen am fehlenden Pragmatismus gescheitert? Und das nehmen wir mit als Cliffhanger.
Meine Damen und Herren, keine Angst. Auch wenn wir 6 Jahre alt geworden sind, hier wird nicht ausschließlich über Fußball jetzt ab sofort geredet.
Auf gar keinen Fall, oder? Sagen, dafür stehe ich mit meinem guten Namen. Ihr Klaus Hipp.
Direkt wieder reingegrätscht. Wisst ihr denn, wer heute noch Geburtstag hat?
Joschka Fischer.
Joschka Fischer.
Joschka, die alte Säge. So.
Und? Ja. Und Marcello Lippi.
Stimmt, wird auch 75, ja. Genauso wie Joschka Fischer.
Ja, beide ja. auf ihre Art Verrückt. Weltmeister in Deutschland geworden.
Ja, das ist allerdings richtig. Das stimmt.
Da ich ja auch vom Tennis komme.
Du bist der Marcello Lippi von Fußball MML.
Vielen,
ist so.
Vielen Dank. Ja. Und da ich ja auch vom Tennis komme und ja. Tennis interessiert bin
ja.
und war,
ja.
Gibt es ja ein Geräusch.
Ach so, oh ja, richtig.
Das mir immer sehr gut gefallen hat.
Ja.
Das Plopp.
Hui, und das war das Original.
Das
war
Original. Das ist, wir saufen halt schon morgens um 10.
Ja, wir sind ja in der Medienbranche. Aber das ist die einzigartige Qualität von Flensburger,
ja?
dass das Plop in Realita sogar noch schlagkräftiger ist als in der Werbung, als der eingespielte Sound.
Wir
und so schmeckt
damit,
es auch.
So ist es. Damit wir jetzt keinen Ärger mit den Landesmedienanstalten bekommen, müssen wir ganz kurz hier einen scharfen Schnitt machen.
Herzliche Glückwünsche zu deinem
6.
Geburtstag. Alles erdenklich Gute, nicht nur von mir, sondern auch von deinen Kindern.
Bubi, Nils, Lukas.
Und deinen Neffen.
Moko, Luca.
Und der Nichte.
Lena.
Ich habe gehört, dass du eine tolle Weihnachtsgeburtstagsfeier bekommst und trinke einen für mich mit. Dein Weltmeister Andi Brehme.
Sehr, 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 sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut.
Oh, sehr schön. Ich hatte eigentlich gedacht an den redaktionellen Schnitt, also Werbung hier ganz kurz mal einzusprechen. Denn wir begrüßen auch in dieser Geburtstagsfolge besonders gerne, womit stoßen wir denn am allerliebsten an? Natürlich mit unserem Partner Flensburger.
Ja, aber sowas.
Oder Flens, wie der Freund sagt.
Liebe Flens, ich grüße euch alle.
Flensburger ist ja der Champagner für Leute ohne Koksproblem.
So, bitte.
Sehr schön.
Natürlich, selbstverständlich.
Ja. Sehr, sehr schön. Und ansonsten ist es ja, man merkt es auch schon an der Einleitung hier für diese Werbung für Flensburger Pilsner.
Ja.
Aus der Flensburger Brauerei kommt einfach trockener norddeutscher Humor in Flaschen quasi geliefert mit dem markanten Plopp.
Ja, jeder man kennt schmeckt ihn. Sie einfach die Küstengerste und das Flensburger Wasser, ne? Die Qualität, der Geschmack, fantastisch. Es ist eben frisch, klar und geradlinig wie der Norden selbst. Allerdings ist es, im Gegensatz zum Norden, erstklassig. Das muss man nun wirklich auch einfach mal sagen.
Noch ist fußballerisch der Norden nicht erstklassig und nur das Bier.
Ja.
Aber bald ist
selbstverständlich.
Aber bald ist mindestens ein Hamburger Verein.
Glaubst du
so sehr an Holstein
Kiel? Fantastisch. Ja, aber genau, anders als der nordische Fußball kann man so ein Flens dann auch einfach mal am Abend ganz gut ertragen. Ist auf jeden Fall. Und es hat diesen trockenen. Kommt so, weißt du, so langsam.
Ja.
Und dann. Aber stetig.
Es schmeckt ein bisschen
nicht
so.
Langsam, ich will es jetzt.
Schmeckt ein bisschen so, als sei man am Strand, ne? Mhm. Also irgendwie, man hat immer das Gefühl, wenn man so ein Fläschchen Flens trinkt, dann ist man irgendwie
ist
so.
Ist man eigentlich schon gefühlt am Strand. Genau. Ja, und aber im Gegensatz zum richtigen Strand sieht man da nicht zwei, sagen wir mal, mehrgewichtigen, sagt man heutzutage, Engländern beim Fummeln zu, sondern man genießt halt einfach den Geschmack des Bieres. Und was ihr möglicherweise gar nicht wusstet, ist, dass Flensburger die Meere und die Küste liebt. So, und deswegen fahren sie jedes Jahr mehrfach ans Meer, um dort aufzuräumen.
Genau. Man muss eigentlich ja in diesem Fall sogar den Müll der anderen wegräumen. Ja. Also Kronkorken beispielsweise gibt es ja bei Flens nicht. Also ist ja auch für den Strand gemacht, weil du halt nichts in... Ich meine, wer ist schon mal barfuß über den Strand gelaufen und dann irgendwie in einen Kronkorken reingelaufen? Das tut einfach
weh. So ein Kronkorken ist das Lego des Strandes.
So ist es nämlich. So ist es nämlich. Ja. Nein. Und deswegen ist natürlich Flensburger mit dem Bügelverschluss einfach super strandgeeignet.
Ja.
Man sollte die Flaschen nur... Das wäre sehr nett übrigens an euch da draußen. Man sollte die Flaschen dann einfach auch wieder mitnehmen. Ist ja auch Pfand drauf, ne? Gibt's ein bisschen Geld.
Wir rappen das jetzt mal ab. Wir nehmen noch den Protest aus dem Wochenende mit. Ich sag euch, Fußballflens sind keine Verbrecher.
Ja.
Wenn ihr mehr erfahren wollt, auf onlyflens.com/sexbuisy gibt es den Rest. Und, wir saufen uns jetzt mal diese Sendung schön.
Flens.de mit dem Flensfinder, falls ihr jetzt Lust habt, aufs Mal so ein
Und im Gegensatz zu euren Hemden sind die Flensburger Flaschen nicht ungebügelt. Ne?
herzliche Glückwünsche zu deinem 6. Geburtstag. Alles erdenklich Gute, nicht nur von mir, sondern auch von deinen Kindern.
Hubi, Nils, Lukas.
Und deinen Neffen.
Moko, Luca.
Und der Nichte.
Lena.
Ich habe gehört, dass du eine tolle Weihnachtsgeburtstagsfeier bekommst und trinke einen für mich mit. Dein Weltmeister Andi Brehme.
Ganz kurz, nur mal um ein Gefühl zu verbalisieren. Mhm. Vor 33 Jahren ist Fußball Deutschland, ist die BAD damals Weltmeister geworden. Du hast, ihr habt das wahrscheinlich beide am Fernseher verfolgt. Du warst wie alt, Miggi? 12?
13.
13.
Ja, genau, ja.
Hättest du auch nicht gedacht als 13-Jähriger, dass dieser Andi Brehme, der damals den Elfmeter gegen den Elfmetertöter Goykoetxea verwandelt, irgendwann mal einen Witz in deiner eigenen Podcast, also man wusste eh nicht, was ein Podcast ist, aber in deiner eigenen Radioshow sein wird.
Was das Internet
was,
ist.
Was, ne? Für eine Entwicklung. Weißt, ja, du, so 33 Jahre später ist Andi Brehme nur noch ein Gag,
ja,
in einem Podcast, wir nennen es mal von Fußballlein.
Ja.
Ja. Um euch mal einfach ein bisschen runterzuziehen, ja, zu Beginn,
Dankeschön,
dieser Sendung.
Hast du sehr nett, hast du sehr nett gemacht.
Ja, super, super funktioniert.
Toll.
Die Stimmung ja wieder, ja, da. Das ist das alles wieder hier jetzt. Das wollte ich so schön, also jetzt mir richtig vergangen.
Musik bitte.
Hip, 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 hooray. Five was yesterday. It's your 1, 2, 3, 4, 5, 6 birthday today.
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Fußball MML in Person des ersten Elms. Meine Damen und Herren, er ist hier. Er ist 6. Er hat seinen Filter von Insta wieder rausgeholt. Heute ist dein Insta-Filter, also wie gemacht?
Sag mal, haben Sie dir, was ist los mit dir?
Ich hab einen Schlaganfall.
Hast du einen Schlaganfall oder was? Hast
mit 6 schon.
Kontext geschnüffelt, was erzählst du denn da?
Mickey Beisenherz ist hier bei uns.
Ich grüße ganz herzlich.
He's here, he's there, he's fucking everywhere. Mike Kent, Mike Necker.
Gott, oh Gott. Möchtest du oder soll
nee,
ich?
Nee, mach du. Du hast doch, nee, bist doch jetzt hier. Nee,
jetzt bin ich eingeschüchtert.
Pass auf, du hast dich doch.
Jetzt bin ich der Upamecano von MML.
Wie jeder, jetzt bin ich eingeschüchtert. Wie jeder Hörer schon erkannt hat, du hast dich doch vorbereitet.
Ja, auf jeden Fall. Begrüßen Sie an dieser Stelle Lukas Vogelsang.
Ja, warte. Warm. Hallo!
Nein, er ist natürlich der absolute Killer auch in dieser Box. Er ist Erling Haaland von Fußball MML, der Verdränger. Lukas Vogelsang. So.
So, also warte, wir haben die Jingle sind fertig, die Musik ist fertig, wir haben uns gegenseitig vorgestellt. Ja. Da können wir ja fast schon mitten reingehen. Aber wollen wir das überhaupt?
Hm.
Ich hab nämlich noch was mitgebracht, um mal so ein bisschen das retardierende Moment. Ich war ja mit Lena zusammen in dieser Schießbude, in der Quizshow.
Ja, genau. Ja.
Und ich habe was Persönliches mitgebracht, weil Mickey war mein Joker. Und Mickey.
Ach was?
Mickey hatte.
Wusste ich ja gar nicht.
Also, man musste eine Top 5 mitbringen.
Ach so, genau, ja.
Und seins war, pass auf, jetzt musst du mal gucken, wie gut du ihn kennst. Weil ich habe mich total geärgert, dass ich nicht geschafft habe, in 90 Sekunden, irgendwann läuft eine Uhr, in dieser Quizshow auf deinem Ohr und du wirst komplett hektisch. Du denkst nicht mehr klug.
Ja.
So. Und Mickeys Top 5 waren Top 5 Kicker aus dem Ruhrgebiet. Pottkicker. Und wir machen diesen Podcast jetzt seit 6 Jahren, deswegen ist das ein Experiment, was ich mitgebracht habe. Eigentlich müssten wir aus diesen 6 Jahren und 300 Folgen genau wissen, wer die 5 sind, die er genannt hat. Also Ikonen des Ruhrgebietsfußballs. Von den 5 wusste ich 2. Und ich habe mich bei mindestens 2 weiteren geärgert, dass ich nicht sofort aufgeschrieben habe. Hast du irgendeine Vorstellung? Also so, denk richtig so Pott, Kohle, Kumpel, bisschen Assi, vielleicht auch ein bisschen deutsche TV. Kommst du auf 2 bis 3? Lieber Mike.
Also ich komme natürlich auf das Kind Castrop-Rauxels quasi, also ich würde jetzt sagen Wolfram Wuttke.
Korrekt.
Ja, ist richtig. Der ist sehr einfach, das ist korrekt. Logischerweise.
Ganz ehrlich, selbst ich könnte die 5 nicht mehr jetzt aufzählen. Ich habe sie, also es sind ja 5, ich saß auf dem Pott als Hubi, darüber, liebe Grüße an dieser Stelle, musste ich diese WhatsApp noch beantworten und dann saß ich auf dem Pott und habe gedacht, das passt ja perfekt. Und dann habe ich mir die überlegt, ich weiß es auch nicht mehr genau, aber bitte rate doch.
Muss man da geboren sein oder ist so jemand
war die Frage
wie Manfred Burgsmüller auch?
Genau, das war die Frage und der Moderator hat mich in die Irre geführt, der hat gesagt, nee, die müssen nur im Pott wichtig gewesen sein, weswegen ich gesagt habe, Assauer, Susi Zorc, Olaf Thon und noch Joker, Jörg Böhme. Alles Müll, alles Quatsch gewesen.
Aber gute Tipps.
Ja, so, aber es war natürlich,
und das wusste sein
ich,
können.
Und das wusste ich nur aufgrund der Folge von vor einer Woche, es war natürlich einer davon, Hermann Gerland, weil Micky noch in der Sendung gesagt hat, das ist für ihn ein ganz besonderer Wegbegleiter seines Fußballfan-Daseins.
Ja.
Und weil er halt gerade Whisky-Cola im Doppelpass gesoffen hatte. Mehr Ruhrgebiet
wird dann. Die Kinder, wer denkt denn an die Kinder? Habe ich in dem Zusammenhang auch noch gehört, dass also Stefan Effenberg in seiner T-Online-Kolumne sich besorgt gezeigt hat, dass Hermann Gerland, dadurch, dass er da Whisky-Cola haben wollte, dass das ja auch ein ganz schlechtes Vorbild sei für die Jugend, wo ich dachte, da haben wir jetzt eigentlich alle endgültig den Arsch offen.
Der Stefan Effenberg, über den du in deiner ersten, einer der ersten Sternkolumnen geschrieben hast, dass Claudia Effenberg ihm, wie war das, eine Darmspiegelung von oben verpasst hat?
Ja, Darmverschluss von oben, ja.
Ja. In diesem wirklich fantastischen. Nein, Stefan Effenberg.
So beim Küssen.
Stefan Effenberg, der ja allein durch dieses Gascoigne-Rosa, was er immer hat. Ja, also ich weiß nicht, ob das die Sättigung meines Plasma-Bildschirms ist, aber der immer diese
Gascoigne,
dieses Halbpinke, wenn er da im Doppelpass sitzt, der sieht ja immer schon aus, als wenn der sich in Stimmung trinkt. Und am Ende gibt es dann noch ein alkoholfreies
Klaus. Legendär, als Effe damals in seinem Buch Ich habe es allen gezeigt, berichtete er doch von der Geschichte, als es dann aufflog, dass er was mit Frau Strunz hatte. Mhm. Und um sich erstmal zu beruhigen, ist Effe doch an die Tanke gefahren und hat erstmal zwei kleine Feiglinge gekauft und die noch an der Esso-Tankstelle getrunken. Und denkst, das hat er aus Florenz mitgebracht.
Fun-Fact übrigens, zwei kleine Feiglinge ist das, wie Uli Hoeneß Kahn und Brazzo jetzt nennt.
Doch Brazzo! Da kommen wir gleich noch drauf.
Genau, Hermann Gerland und Wolfram Wuttke jetzt. Ja. Und pass auf, dann hat es bei mir aufgehört.
Ja.
Und einer liegt natürlich komplett auf der Hand. Ich meine, mit dem hat er gearbeitet. Der war im Dschungel. Kasala, der ist noch Trainer in der Ecke, den musst du halt wissen.
Ja.
Der heißt, wie heißt der nochmal?
Ja gut, also ich löse dann für dich mit, warte, mit Mike Stimme. Thorsten Legert. Ja, Mike, richtig. Nein, also Thorsten Legert.
Ich weiß das einfach alles.
Und dann natürlich der Eisengießer und jetzige Party-DJ.
Ja.
Sag es?
Ja, Joachim Hopp.
Und da
den kenne ich gar nicht.
Immer da vorne, der hier, der vorne. Ach, Events, Standing Ovations hier, das ist einfach, warum ich das mache.
Und ich saß da, und weil es einfach so passend ist für den Geburtstag, wir machen das seit 6 Jahren.
Ja.
Und allein aus dem, wie gut wir uns kennen, müsstest du das wissen. Zum Beispiel wusste ich bei Mike, der seine Top 5 Stadien angegeben hat, ich wusste, dass er das Olympiastadion Berlin da drin hat, weil wir so oft allein mit unseren schönen hier Kamelhaarmänteln im Stadion waren. Ja. Er kennt ja das Olympiastadion nur vom DFB-Pokalfinale. Natürlich liebt er das. Oder wenn es mal gegen Dortmund geht, dann ist es ausverkauft.
Ich kenn's nur voll.
Fühlt sich. Genau. Und ich habe mich so geärgert, dass nach 6 Jahren Zusammenarbeit, was ja sehr familiär auch ist, ich nur auf 2 kam. Den 5. habe ich übrigens vergessen, aber bei Joachim Hopp und Legert dachte ich, Moment.
Ich hatte Billy Rayner mit.
Billy Rayner!
Stimmt.
Billy the fucking kid.
Ja, weil der so in so vielerlei Hinsicht für mich auch so richtig Pott ist, weil Unna, dann so ein bisschen auch das uneingelöste Versprechen, dann ist ja in seinem Neubau damals ja auch was nicht passt, wird passend gemacht gedreht worden, also richtig Ruhrgebiet, aber es hätten natürlich auch die von dir bereits erwähnten Namen sein können, plus wo ich mich ein bisschen geärgert habe, wenn ich eigentlich auch gerne mit reingenommen hätte, um auch einen aktuelleren zu nehmen, Leon Goretzka. Der natürlich auf seine Art und Weise auch total Ruhrgebiet ist, weil er so ein aufrichtiger, gerader Charakter ist. Kann man sich ja nach wie vor in Bochum umhören. Hätte natürlich auch sehr gut gepasst.
Wer sich ja übrigens jetzt qualifiziert hat am Wochenende, weil so wollte ich eigentlich in die Sendung reingehen, würde sagen, Mann, da müssen wir jetzt aber mal über diese Enttäuschung reden, die sich dann Bahn bricht nach dem Spiel und auch über den Torwart. Was ist eigentlich mit Riemann da in Bochum los gewesen?
Geil, ne?
Alter.
Ja.
So, das ist der hat jetzt auf jeden Fall, der ist in der Qualifikation für die nächste Pott-Runde, obwohl er natürlich kein.
Ganz kurz, Joachim Hopp ist der einst mit Karl-Heinz Rummenigge Hand in Hand über den Platz gelaufen ist, ne?
Selbstverständlich.
Ja, sehr gut. Nur damit selbstverständlich, ich das richtig
wo Kalle Rummenigge noch zu ihm sagte, lutsch mal an meiner Zunge. Und dann, so war es, glaube ich, so erinnere ich mich. Aber vielleicht ist das auch im Nebel der Erinnerung.
Aber Joachim Hopp ist jetzt Party-DJ. Es gab ein wunderbares Porträt. Ich weiß nicht mehr, ich glaube in der Welt oder so. Ja?
Ja. Ja, er war damals ja auch schon DJ und jetzt zieht er halt komplett durch. Joachim Hopp.
Gibt es nichts Wichtigeres?
Doch, es gibt aber, komm, Alter, wir reden immer übers Ruhrstadion, Grönemeyer geil. Und ab und zu hast du dann so Spiele, wie, wo Max Kruse bepöbelt und mit Bierbechern beschmissen wird. Oh. Und jetzt gehen ein Fan oder mehrere Fans auf den Torwart
ja.
des VfL Bochum los, beziehungsweise, ich habe mir das Videomaterial mehrfach angeguckt, der Torwart geht auch irgendwie auf die Fans los. Was war denn da los? Handgemenge im Ruhrstadion. Das ist doch die neue Definition von Kernassihaftigkeit.
Ja, wobei ich das natürlich aus der menschlichen Perspektive total nachvollziehbar ja. finde, dass er irgendwann sagt, pass mal Klar. auf, es gibt ja wohl offenkundig so eine Privatfehde zwischen diesen, nennen wir sie mal wohlwollenden Fans und Riemann, dass man dann irgendwann sagt, pass auf, jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt gehe ich dahin, weil wollt ihr eigentlich, ihr Pisser? Finde ich relativ nachvollziehbar. Ja. Ich erinnere mich, dass die Bochumer Fans ohnehin nicht immer eine glückliche Rolle gespielt haben im Umgang mit ihren Spielern. Da gab es vor Jahren mal diese doch wochen- oder monatelange Episode mit Marcel Maltritz, der von den Fans gnadenlos ausgepfiffen wurde. Also der eigene Spieler, wovon sie sich eine Leistungsexplosion ihres Spielers versprochen haben müssen, die nicht erfolgt ist. Also da gibt es im Fanlager beim VfL offensichtlich ein paar wirklich richtig Dumme, die nicht ganz begreifen, inwieweit der Kopf und der Fuß zusammengehören und dass er dann dahin geht. Also ich meine, der soll den jetzt bitte nichts in die Schnauze hauen, aber mal auf Tuchfühlung zu gehen und sagen, jetzt sag mir doch mal direkt, so das ist ja, das daran mangelt es ja in unserer Zeit ja mitunter, dass man die direkte Konfrontation ja eher selten sucht, sondern im Schutze der Anonymität entweder des Internets oder der amorphen Masse Fanblock, dass man sich da dann mal eher traut, auch unter der Gürtellinie sich zu äußern. Und wenn dann mal einer so wie Renate Künast dann direkt bei dir vor der Tür steht und sagt, jetzt bitte nochmal und deutlich, was war das denn gleich? Empfinde ich gewisse Sympathien.
So war dann auch der Ablauf. Also erst dann hingegangen, reicht jetzt auch mal dieses sich bepöbeln zu. Ich hatte nur das Ende, ich hatte tatsächlich nur dieses Handgemenge gesehen und dachte, was ist denn da schon wieder passiert?
Ja.
Weil man ja auch weiß, dass der Riemann eine relativ kurze Zündschnur hat. Das ist ja bekannt in und um Bochum herum. Aber es ist so ein bisschen die Umkehr von dem, was auf Schalke oder bei Hertha passiert, wenn die Fans die Aussprache suchen. Dann stehen plötzlich 15 Vermummte auf dem Trainingsplatz und sagen, morgen zünden sie die nächste Stufe. Ja. Oder es gibt eine Jagd rund um die Arena auf Schalke. Da kann dann der Torwart auch mal hingehen und sagen, Leute, also jetzt ist mal gut.
Ich finde ja diese Aussprache und dieses, die Fans fordern jetzt die Spieler auf, sich zu stellen. Frage ich mich, was soll denn dabei rumkommen? Also was soll da passieren? Ne? Also das hat man ja in den letzten Jahren ja immer irgendwie erlebt. Ich erinnere mich auch noch, als Borussia Dortmund im Abstiegskampf war mit Sebastian Kehl, also Anfang der 2000er oder Mitte der 2000er, wo er dann auch zu so einem Block hinging, die natürlich tobten und so. Ja, und was soll jetzt passieren? Wollt ihr uns jetzt verprügeln? Ja! Alle am Schreien.
Ja, aber ich stell mir das gerade vor, weil ihr hat euch doch mal als die Kurve in Kurve auf Schalke, denen die Kapitänsbinde abgenommen hat. Und als die Ostkurve in Berlin, das ist ja gar nicht so lange her, den Spielern nach der Derby-Niederlage sagt, sie sollen das Trikot.
Das war zu der Zeit, wo Hertha im Abstiegskampf war.
Genau, die letzten vier Jahre. Deswegen, da sind wir immer richtig. Überleg mal, der Riemann hätte das andersrum gemacht oder ein Spieler geht auf die Tribüne und sagt, so, und du gibst mir jetzt mal deinen Schal.
Ja. Ja.
So, jetzt reicht's. Ja. Also ich entziehe dir, also uns wird sonst das Spieler sein entzogen.
Ja.
Ich entziehe dir jetzt das Fan sein. Du gibst deinen Schal ab, den holst du dir in zwei Wochen beim nächsten Spiel wieder ab.
Wie so ein Lehrer in der Schublade vom Pult einfach. Ne?
Es ist auf jeden Fall ein denkbar schlechter Zeitpunkt. Also du hast es ja gerade angesprochen, dass der Kopf durchaus mitspielt auf dem Platz und nicht nur der Fuß alleine. Und vielleicht einfach mal in Bremen vorbeischauen und sich da die Bilder nochmal angucken, wie man einfach mit Abstiegskampf umgeht. Ich glaube, das ist das Letzte, was der VfL Bochum im Moment gerade gebrauchen kann.
Absolut.
Dass man irgendwie eine Uneinigkeit zwischen Fans und Spielern herstellt. Weil die Lage ist ja leider immer noch prekär genug.
Ja, es wird sie auch bleiben.
Ja.
Also, klar.
Ja. Wenn wir jetzt gerade schon bei Torhütern sind.
Ja.
Ich sag's mal mit Roman Weidenfeller. Manuel Neuer hätte den gehabt.
Genau. Der Zwerg. Ja, Sommer.
Ja. Jetzt sieht man erstmal, wie vereinsschädigend das Verhalten von Manuel Neuer gewesen ist, dass er bei schlechten Schneeverhältnissen tatsächlich Skifahren oder Skifahren.
Glaub mal, die werden seinen Namen in den letzten Wochen ein paar Mal verflucht haben und gestern ganz besonders.
Ja.
Meinst du, wie häufig der Name Neuer gestern Abend fiel, so in internen Kreisen? Verdammter Neuer, der Vollidiot, was muss der auch... Was halt so passiert, man muss ja das ist ja ganz wichtig, nicht nur in Deutschland, aber dazu vorderst, erstmal muss die Schuldfrage geklärt sein.
So. Ja.
Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand in München sich hingestellt hat und gesagt, die Verletzung von Neuer, das ist doch kein Beinbruch.
Aber halten wir vielleicht als allererstes mal fest, bis zum 2:0 war es ein fantastisches Fußballspiel.
Ich habe ja nur leider Teile davon sehen können.
Was?
Wo, bei Euroboys oder was? Also die haben so Euroboys reingezogen.
Videotext. Nur das sind Videotext.
Ach, wie schön. Ja. Also, wie der Bierbrunnen im Gesundbrunnen im Wedding, der früher eine Hertha-Kneipe war und sich dann Premiere und Sky nicht mehr leisten konnte. Und dann saßen da immer noch so 20 versprengte Altfrösche und haben immer Hertha auf Videotext geguckt.
Wahnsinn, ne?
Brach mir jedes Mal das Herz. Ja. War eigentlich eine geile Kneipe, aber sie konnten sich einfach Sky nicht mehr leisten. Ja, aber Mike hat ja recht, sie schnupperten ja, also um ein Zitat von Thomas Tuchel zu bemühen, ich habe mich in meine Mannschaft schockverliebt, ich lasse mir jetzt nicht alles schlecht reden, ob er das so wortwörtlich gesagt hat, aber er hat gesagt, er war schockverliebt und man kann auch sagen, von so kurz nach dem 1:0 bis zu diesem 2:0 haben die Bayern ja sehr gut gespielt, die sind wahnsinnig stark aus der Pause gekommen und du dachtest, okay, das 1:1 liegt in der Luft.
Ja.
Ja, und dann hat Upamecano angefangen, den Upamecano zu geben, von dem man immer mal wieder gedacht hat, ob der überhaupt Bayern-Material ist.
Ja.
Oder wo man zumindest gehofft hat in München, dass man den nicht mehr so oft sieht. Und dann siehst du eben auch, da sind wir wieder beim Kopf, der Kopf bewegt die Füße, als er dann komplett verunsichert war. Also es hat sich ja so aufgebaut. Es gab zwei, drei Dribblings, da ist es noch gut gegangen. Mhm. Dann gab es diesen Ballverlust vor dem 2:0. Und dann hat er ja wirklich dann hat er gespielt, wie ich an einem ganz normalen Montag auf meiner Rechtsverteidigerposition. Die Rückpässe zum Torwart kamen nicht an. Es war zu lang, es war zu kurz. Die Dribblings ohne Selbstbewusstsein. Also das
kommt mir alles sehr
vertraut. Das ist ja Kickernote 6.
Ja, der Kopf ist das dritte Bein. Ja, so ist das. Oder manchmal ist halt eben auch, das dritte Bein, das die anderen Beine wegzieht. Und dann passiert das halt eben.
Bei Max Kruse ist der Kopf nicht das dritte Bein.
Nein.
Aber das ist eine andere Geschichte. Aber Upamecano, man hat ja dann wirklich nur noch Mitleid gehabt. Man dachte, jetzt wechselt den doch mal aus.
Ja, ja.
Man hat schon gehofft, dass Giovanni Elber ihn einfach in so ein Bayern-Wappen einhüllt und ihm Kakao macht. Aber es ist ja nicht passiert. Tuchel hat ihn ja auch natürlich mangels Alternativen auf den Platz gelassen.
Vielleicht auch in der Hoffnung, dass er sich in dem Spiel bitte wieder fangen möge. Denn wenn du ihn da natürlich runternimmst, dann ist auch erstmal für längere Zeit Feierabend mit größeren Spielen, wo du so jemanden einsetzen kannst. Also da mag auch die Hoffnung bestanden haben, dass er sich aus dem Spiel heraus, aus dieser Situation wieder selbst befreit.
Ja, aber das war, also es war ja wirklich, es hat sich ja angekündigt. Also es waren ja wirklich zwei so Situationen, wo dann auch noch, das ist ja die Szene, die Mike so toll findet, wo dann Sommer noch mit dem Reflex, also wo er das Bein noch so hochzieht, da war ja auch Upamecano vor, aber einmal springt er unter dem Ball durch, unter der Flanke. Das hat mich auch sehr an mich erinnert, weil ich beherrsche überhaupt kein Kopfballspiel, aber ich verdiene auch nicht 16,5 Millionen im Jahr. So. Und das war dann wirklich so Kreisklassen-Zweikampfverhalten und auch diese Dribblings so, das hat mich erinnert, wir hatten früher mal den altinternationalen Holländer bei Hertha, Brian Roy.
Ja.
Der ist auch so ins Dribbling gegangen, da war der aber halt schon Mitte, Ende 30 und hat nochmal seinen letzten Herbst bei Hertha gelebt. Das war alles so porös.
Ja, ja.
Das war so also man merkte schon in diesen Dribblings, was macht der da jetzt? Ich spiel doch den Ball einfach raus, aber er wusste nicht, spiele ich den, mache ich, also du hast die Angst gespürt und dann hast du natürlich so eine Maschine wie Haaland. Das
kannst du dir natürlich auf dem Niveau dann wirklich gar nicht erlauben, aber da wird Tuchel mit seiner Analyse ja gar nicht so falsch gelegen haben, denn logisch kann eine Mannschaft über weite Teile des Spiels hervorragend auftreten und trotzdem 0:3 verlieren, was auf diesem Niveau gar nicht so überraschend ist, da die individuelle Klasse halt ebenso ausschlaggebend ist. Und zwar nach oben und nach unten. Also die Mannschaft oder beide Mannschaften spielen in etwa auf demselben Level, auf hohem Niveau. Aber die individuellen Leistungen sind dann entweder so unglaublich gut wie bei Haaland oder so todesbeschissen wie bei Upamecano und plötzlich steht es dann 0:3. So, deswegen ist ja Tuchel jetzt nicht komplett von persönlichen Illusionen durchsetzt, dass er sagt, ich habe mich schockverliebt. Das, was der gesehen hat, das ist ja jetzt nicht bar jeder Realität. Aber am Ende steht es halt eben trotzdem 0:3. So.
Gefühlt ist es so ein Dortmund-Ergebnis, ne? Also
genau.
Du spielst super mit.
Ja, ich meine, Kobel, wir haben es auch gerade selber, also ich habe es ja in der Allianz-Arena erlebt. Also das, was Upamecano da als Verteidiger gemacht hat, hat Kobel halt eben als Torhüter gemacht.
Genau.
Und plötzlich liegst du halt einfach dick und satt. Und ich meine, dazu muss man jetzt der Fairness halber sagen, Dortmund hat dann insgesamt auch todesbeschissen gespielt, im Gegensatz zu den Bayern. Aber dass dann ein individueller Fehler dann die komplette Statik ins Wanken bringt, ja, das passiert dann auf diesem Level.
Ja, halt. Vor allem, wenn um in einem Manchester-Bild zu bleiben, wenn halt Upamecano den inneren Maguire in sich entdeckt und dann halt also so ein Unsicherheitsfaktor wird. Und
Upamecano.
Ja, Blupamecano, wie ich gestern bei uns bei Twitter noch geschrieben habe. Aber man muss aber eines nochmal sagen, dass der Fehler ist ja das eine. Aber dass Haaland, der als Mittelstürmer ja vor allen Dingen dafür bekannt ist, dass er einfach straight zum Tor läuft, die Dinger reinkloppt, so eine Flanke schlägt.
Wahnsinn, ja.
Also Butter aus dem vollen Lauf mit einem, ich weiß nicht, ob es überhaupt ein ganzer Blick rüber war, der wusste genau, wo Bernardo Silva ist.
Ja.
Und also das ist war wirklich, ne, Mike, was war das? Was war das?
Zum mit der Zunge schnauzen. Wir haben nämlich in unserer Daily-Folge, die wir am Montag zusammen gemacht haben, mal überlegt, was eigentlich für ein Geräusch entsteht, wenn man mit der Zunge schnalzt.
Ja, eigentlich ja, aber es ist wahrscheinlich...
Ja, aber pass auf, dann haben wir das natürlich weitergesponnen. Wenn ich jetzt sage, ach, der Florian Wirtz, ja, Spieler des Tages vom Wochenende... fantastisches Spiel gemacht für Bayer Leverkusen zum mit der Zunge schnalzen oder zum Zungenschnalz, wie du ja dann auch immer sagst, wie Werner Hansch. Mach doch kein Mensch, du sitzt doch da nicht zu Hause, guckst dir den Florian Wirtz, den tödlich Spaß oder früher bei Krasimir Balakow und machst so.
Nein,
was war denn Micky? Fantastisches Tor. Macht da keiner. Was ist das für ein Sprachbild?
Dann machst du wirklich eher, wenn du ein Aortenaneurysma im Kopf hattest und so langsam wieder versuchst, den Weg zurück ins Leben zu finden. Wenn man sagt, immer unseren Micky, ich glaube, dem hat's gefallen. Sag doch auch mal was. Und dann sitzt du da. Und sagst, na guck, geht doch voran. So, da wird man dann mit der Zunge schnalzen. Aber in der Regel...
Ist das schon Clickbait?
Ja, da kannst du mal sehen, dass Haaland sein Geld offensichtlich wert ist. Und da müssen die Bayern sich auch selber die Frage stellen, ob es richtig war, bei dem Angebot für Haaland da so zu knausern, wie sie es getan haben.
Was für ein sie haben nur 250 Millionen
aber gebraucht. Was für ein Sacksau-Zitat von Salihamidžić, wo er sagt, uns hat da das nötige Kleingeld gefehlt.
Ist das Wahnsinn.
Bitte, was für ein Schlag in die Fresse von jedem guten Taxifahrer, der Micky Beisenherz zur Allianz Arena fährt.
So sieht's nämlich aus.
Zu sagen, uns hat das nötige, es ging am Ende wahrscheinlich um 100 Millionen, die nicht gepasst haben, uns hat da das nötige Kleingeld gefehlt. Ja,
es war ja, also ich habe das der Bild-Zeitung entnommen, es könnte aber trotzdem stimmen, dass die Bayern, glaube ich, 35 Millionen Gehalt geboten haben. Und das hat aber nicht ganz gelangt und bei City kriegt er jetzt wohl 50 im Jahr. Ist dann alles ein Wahnsinn, ey. Ja. Und dann gab es wohl eine festgeschriebene Ablösesumme, was die Bayern normalerweise nicht machen, dass er für vergleichsweise läppische 75 Millionen hätte wechseln können, um dann den nächsten Schritt zu machen.
Ja.
Aber, also...
Und ich hab ja nur im Daily Mail aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, naja, das ist ja... der große Luxus, den Haaland zu haben, aber das ist natürlich für den Grübler wie Pep eigentlich das Schlimmste. Der sitzt da Montagnacht auf dem Dienstag und sagt, pass auf, am Wochenende hat er zwar doppelt getroffen, aber die Woche vorher haben sie ja, glaube ich, Liverpool deklassiert ohne Haaland.
Ja.
Und man kennt ja den Pep. Und ich habe echt gedacht, er lässt ihn draußen.
Mhm.
Aber natürlich, und da sind wir jetzt beim Pragmatismus, lässt er den Haaland spielen und der macht dann sein Tor. Und der ist entscheidend, zusammen mit De Bruyne bis zur Verletzung, einfach wichtig, um die Bälle festzumachen, um die Bayern konstant unter Druck zu setzen. Das war ja reiner Pragmatismus, wie man es von Grübel-Pep ja gar nicht kennt.
Das wollte ich gerade sagen. Ist das möglicherweise dann jetzt auch schon die Entwicklung von Pep Guardiola, der ja sonst in solchen Spielen immer das Besondere gemacht hat, was dann ja meistens besonders schiefgelaufen ist. Und dass er jetzt eben, wie du richtig sagst, den inneren Pragmatiker entdeckt hat, der in solchen Situationen sagt, so fast schon Rehhagelartig, da muss er lange jetzt hin.
Ja, weil 1,98 Meter kann man nicht trainieren. Das hat er ja zu Johannes Ehrmann gesagt.
Ja,
als wir Autoren-Nationalmannschaftsspiel gegen Norwegen hatten, ist er straight zu Johannes Ehrmann gegangen. Nicht nur natürlich, weil beide eine lautere Vergangenheit haben, sondern er stand so vor ihm, hat ihn so anguckt. Ja, und Sie, mein Herr, Sie gehen in die Innenverteidigung, weil 1,98 Meter, die kann man nicht trainieren. So, und das ist aber der Pragmatismus, das war ja der Cliffhanger, wo ich sage, musst du nicht in so einem Spiel, zumal Musiala gerade so ein bisschen so eine Schöpfungskrise hat, was normal ist bei einem 20-Jährigen, der ein Jahr lang auf Weltklasse-Niveau performt hat, muss da nicht Radio Müller spielen. Einfach, weil Thomas Müller wie kaum ein anderer Spieler bei den Bayern und in Deutschland der internationalen Konkurrenz Angst macht. Mhm. Das ist der Einzige, der wirklich, weil sie nicht wissen,
ja, ja.
Wie verteidigt man Thomas Müller?
Ja.
Weil Thomas Müller ja auch nicht weiß, was er als nächstes macht.
Genau.
Und dann ist es meist aber was Geniales oder was Instinktives. Und vor allen Dingen ist er ja der, nochmal, die Lok, diesen Bayern-Zug von vorne zieht, der aber vor allen Dingen die Kommandos gibt, der das Pressing orchestriert. Da finde ich nicht, dass du Musiala spielen lassen musst oder kannst, sondern da gehört Thomas Müller in so ein Spiel, weil das ist der Einzige, der bei Gündogan und De Bruyne dann vielleicht auch noch eine gewisse Panikreaktion
auslöst. Man würde es dann ja auch eher umgekehrt machen, ne? Du lässt erst Müller spielen, um anzuschieben, um dann erstmal auf dem Feld diese Mir-San-Mir-Mentalität bis zum letzten Spieler durchwirken zu lassen.
Was ist das eigentlich, dieses Mir-San-Mir?
Ja, das habe ich mich auch gefragt am Telefon, Kratzo! Wo ist der Nagelsmann? Der muss zurückkommen. Ihr seid doch alle, ihr seid wahnsinnig. Und Jupp. Nee, oh Gott, Jupp, oh Gott. Susi, sag mal, was macht der Jupp eigentlich? Ja?
Thomas Müllers Gespür für Schnee.
Ja. Naja, aber dann jemand wie Musiala kannst du dann ja auch immer noch in der 65. Minute bringen, um zu sagen, der macht dann auf seine Art nochmal das Besondere. Aber um zunächst einmal das zu bringen, was du in solchen Spielen brauchst, diesen Schub, dieses Gefühl von, was wollen die hier in ihrem eigenen Stadion gegen uns? Da ist so jemand wie Müller natürlich besser.
Ja, vor allen Dingen, am Ende ist es eben auch, wenn du dir die Dreierkette hinten angeguckt hast, mit Akanji, ja, den Dort, also,
ja, da müssen, noch,
da müssen wir noch, die Dortmunder stehen noch da, sagen, mit Haaland und Akanji,
ja.
Die sind jetzt da im Champions League Viertelfinale,
ja.
Und mit denen sind wir nicht Meister geworden,
ja.
So, und, wenn du das dann aber siehst, mit Ake, Stones, Ruben Dias, das war wirklich ein Sieg der Physis über die Kunst. Also vorne Haaland, der die Bälle festmacht, der diese Wucht entfaltet. Natürlich unterstützt von den Feinfüßern, Gündogan.
Ich wollte gerade sagen, die gibt's ja nun auch.
Aber
ne?
Du hast halt trotzdem hinten, auch beim Stand von 1 oder 2 zu 0, eine physische Dreier- oder Viererkette gehabt. Ich glaube, Stones hat neben Rodri im Mittelfeld gespielt. Und Rodri sieht ja auch so aus, als könnte er Goretzka zum Frühstück essen. Also der ist ja unglaublich breit, das hast du bei dem Tor dann auch nochmal gesehen. Das war ja ein physischer Sieg auch. Die haben hinten nicht einmal das Gefühl zugelassen, dass die Bayern noch ein Tor machen können in den letzten 20 Minuten, weil sie das alles rausgeköpft haben, wegverteidigt haben. Ich habe zwischenzeitlich gedacht, da stehen Jaap Stam, Sol Campbell und such dir noch irgendeinen aus.
Ja.
Und John Terry.
Ja.
So, das war die Physis, die da auf den Platz gebracht haben.
Wobei man neben der Physis natürlich auch sagen muss, die eingespielten, fast blinden, also es ist ja wie ein Automatismus, wie da Fußball gespielt wird. Von hinten heraus, die Bälle, jeder weiß, wo er hinzulaufen hat, jeder weiß, wo er hinzuspielen hat.
Ja.
Also es macht einfach wirklich Spaß, den in ihrem Automatismus,
wie viele Jahre Pep
Tesla,
haben die
der selber fahren
und
kann.
Und was ist da zu erkennen?
Ja, die Handschrift von Pep.
Ja, natürlich,
das ist verständlich.
Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend, finde ich.
Und wie so ein Tesla, die haben gebrannt. So, ne? Auch dazu sagen.
Sehr schön.
Ja, unlöschbar quasi.
Es braucht jetzt das Wunder von München.
Ja, das ist ja auch ein Quatsch. Also nochmal, wenn die mit der gleichen Formation spielen, dann verteidigen die das auf 0-0 raus.
Ja, ja.
Frag mal. Und die Dortmunder haben in der Gruppe übrigens auch so ein Ding. Ich hatte überlegt, Mann, Manchester, gegen wen haben die denn diese Saison schon so gespielt?
Mhm.
Und dann bin ich nicht mal, weil das alles so schnelllebig mittlerweile ist und wir so viel Fußball hatten und mittlerweile war eine WM auch und so. Ich habe die Gruppe von Manchester nicht mehr zusammenbekommen,
dass
die im Achtelfinale Leipzig aus dem Weg geräumt haben mit dem 7-0, das wusste ich noch. Aber die Gruppe, hättet ihr jetzt auf Anhieb, ohne lange nachzudenken?
Ich hatte tatsächlich heute Morgen im Bad ganz kurz darüber nochmal nachgedacht. Auch dieses 3-0, was ja in gewisser Hinsicht ähnlich gefallen ist damals, nur dass der Torschuss von Haaland ungleich artistischer war. Ich dachte nur kurz, welche Mannschaft hatte denn auch schon gegen City verloren, aber sogar sich, also zumindest was das Ergebnis angeht, sogar einen Hauch besser geschlagen hat? Ach jo, Dortmund, stimmt.
Ja. In Manchester, Bellingham.
2-2, oder?
Ja.
Nee, 2-1 verloren.
Ja,
oder?
Genau, 2-1? Ich glaube 2-1. Also, ja.
Ja, also Bellingham macht das Führungstor.
Ja.
Und sie spielen fantastisch. Und dann kommt aber Stones
mit
diesem Hammer.
Ja.
Auch so, also Rodri war ja ungleich schöner. Das war ja wirklich ein Kunsttor. Das war
ganz wirklich toll.
Ein Traumtor.
Ja.
Wäre in Deutschland Tor des Monats. Kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten. Und dann kommt halt diese Cancelo-Flanke mit dem Außenrist auf Haaland, der ihn dann reinslatternd.
Genau, so. Exakt.
Das
ist genau.
Schön beschrieben. Ja. Reinslattern. Ja. Gefällt mir sehr gut.
Ja. Ja. Ja, aber so ist es.
Und das war die Gruppe. Kopenhagen, Sevilla, Dortmund. Fühlt sich aber an, als wenn es vor ungefähr 3 Jahren war.
So, da war tatsächlich 4 Tage WM?
Nach dem...
War eine WM dazwischen? Ja. Ne?
Ja. Ja. Das war ungefähr dieses Spiel gegen Manchester City, war kurz nach dem Wunder von Malaga.
Ja.
So gefühlt. Also das rutscht alles so ineinander mittlerweile.
War eine WM dazwischen.
Aber was ist denn
zwischen Gruppenphase und Achtelfinale?
Ja, ich habe es wirklich komplett
WM dazwischen.
Ja, und ich habe auch noch gesagt, das war auch für mich das attraktivste und schönste und schnellste Fußballspiel seit diesem WM-Finale Argentinien gegen Frankreich. Ja. Also das war ja, wie Lena ja so schön gesagt hat, die beschissenste WM hat das geilste Finale bekommen.
So ist es.
Und seitdem war alles, also muss man überlegen, ich komme halt dann von Leipzig gegen Hertha, ne? Du hast zwar 10 Siege, aber es ist halt St. Pauli gegen, weiß ich nicht, Sandhausen.
Ach, oder da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ja. 10 Siege habe ich.
Nein.
10 Siege hat dein FC St. Pauli.
Gottes Willen, warum müssen wir immer solche, das ist...
Ich kann dich aber auch mit gar nichts locken, ne?
Ja, was heißt mit gar nichts? Was hast du mir denn bislang angeboten, ne?
Du hast ein Trikot bekommen.
Ja, das ist richtig.
Du hast Eintrittskarten bekommen.
Ich glaube, Micky Beisenherz wäre lieber mit dem Kannibalen von Rotenburg in eine Körperzeitenausstellung gegangen, als mit dir zu St. Pauli.
Wirklich?
Gefällt mir der Vergleich.
Das ist ja eine derartige Unverschämtheit.
Du hast ein Trikot bekommen, du hast Karten bekommen für das FC St. Pauli. Also wirklich, das ist die mieseste Bestechung aller Zeiten.
Ich habe
am Freitag endlich den Oscar-Gewinner von vor einem oder vor 2 Jahren, Nomadland, geschaut, wo es ja um diese älteren Amerikaner geht, die irgendwann nur noch in ihren Autos und Vans leben und so. Und es gibt ganz am Anfang eine Szene, wo eine ältere Dame, die hat auch einen Van, parkt mitten in der Wüste und dann hisst die eine Totenkopfflagge. Und da dachte ich, nee, scheiße, jetzt auch noch in dem Film. Mike Nöcker mit Product Placement in einem Oscar-Gewinner. Ja, habe ich ausgemacht.
Ja,
direkt ausgehört.
Weil ich einfach weiß, wie Marketing
mitten
geht.
Mitten in der Wüste in Nevada holt die eine Totenkopfflagge raus und hisst die an ihrem Van. Was
weil
soll das?
Ich weiß, wie Marketing geht.
Das
apropos
weißt du.
Marketing.
Das weißt du. Jingle for Slingle. Happy 6 years, MML. The best podcast in the world. New Dorm ML. Proms to my homies Mickey, Mike and Lucas. Oh damn honey, it's time to make some money. Jingle for Slingle. Ja, wir haben einfach wirklich ein paar sehr, sehr kompetente Menschen bei uns im Team, die solche Sachen machen. Ich bin absolut begeistert. Warum nicht immer so?
So ist es. Oh. So ist es. So, du bist ja eigentlich der Experte für richtig gut anziehen. Auch heute siehst du wieder wie aus dem Ei gepellt aus. Das Einzige, was man vielleicht kritisch anmerken könnte, ist, dass du schon wieder einen Rollkragenpullover anhast.
Ja, hast du mal die Temperaturen dir angeguckt draußen?
Und nicht etwa ein Qualitätshemd unseres fantastischen Partners.
Meine Mama schickt mir immer regelmäßig kritisierende WhatsApp, wenn Markus Feldenkirchen wieder irgendwo im Fernsehen war. Und dann sagt sie, zieh dir doch mal so ein weißes Hemd an, leide doch mal eins von dem. Der sieht immer so schick
aber
aus.
Markus Feldenkirchen hat gar keine Ahnung vom Fußball, der ist Gladbach-Fan.
Das ist richtig.
Man kann nicht alles haben.
Aber Markus Feldenkirchen trägt, da kann ich nur mutmaßen, weil sie halt einfach wirklich fantastisch sitzen, Qualitätshemden von Olymp. Die bieten übrigens nicht nur Hemden an, sondern auch Pullover und T-Shirts, also in allen Ausführungen. Also das Tolle ist, und deswegen ist Olymp eine sehr, sehr gute Entscheidung, denn oft hat man das ja bei so Hemden, die fallen so beschissen, ne? Die hängen dann so halb aus der Hose raus oder sind irgendwie so verklittert und schief und krumm. Und bei Olymp ist es halt eben so, diese Hemden sind bequem wie T-Shirts und deswegen nennen sie sich 24/7. Ich weiß nicht, ob sie die dann unbedingt auch 24 Stunden tragen müssen.
Wenn du das richtige Rexona dazu hast, das ist alles kein Problem.
Ist absolut richtig. Denn Hemden dieser Couleur sind atmungsaktiv, schnell trocknend und elastisch, also easy den ganzen Tag tragbar. Aus dem Büro, raus aufs Fahrrad und nach dem Fußballtraining direkt noch mit den Jungs weiterziehen. Das ist das 24/7-Hemd, das bringt dich perfekt gestylt zu jedem Anlass. Und es ist ja so geil. Ich überlege, Lukas, wenn wir demnächst wieder in Berlin zusammen Fußball spielen, vielleicht lasse ich es einfach direkt an. Da bin ich der Gentleman-Fußballer im 24/7-Hemd.
Zwischen Hedgefonds und Hackysack geht alles mit diesem 24/7-Hemd.
So, bitte, eben.
Es gibt verschiedene Schnittformen von super schlank bis super komfortabel. Es gibt Climate-Control-Funktion.
Ja.
Das ist super für den Sommer.
Ja.
Da ist es nämlich trotzdem noch kühl, auch wenn es richtig heiß
ist. Sie haben Wesen in ihrem Hemd noch über das Klimakontrolle. Ist doch klasse.
So ist
immerhin.
Es. Und dementsprechend wisst ihr ja, my style, my statement. So ist Olymp. Und wenn ihr jetzt mal auf Olymp mit Y
Ja. jetzt geht das schon wieder los. Der Wahnsinn.
Olymp mit wenn ihr einfach mal auf olymp.com geht ja. und euch für den Newsletter anmeldet, dann bekommt ihr auch 10 Euro.
Also wer Gutschein. Olymp nicht mit Y schreibt, der ist generell bei Camp David, glaube ich, sowieso etwas besser bedient.
Und man muss aber nochmal ganz kurz sagen, unter den Olymp-Hemden trägt Markus Feldenkirchen natürlich Erikus-Spitze.
Oh. So, hier, bitte, dafür
ist er einen da. Medien-Gag. Dafür haben wir ihn.
Sehr gut.
So, und dann kümmern wir uns noch, während wir nochmal darauf hinweisen, dass Olymp tatsächlich deutscher Marktführer für Herrenhemden ist, verweisen wir nochmal auf richtig gute Ernährung und zwar
Schockgefroren.
genau. Pass auf, Avery, das ist ja unser Partner, auf den wir setzen, wenn es darum geht, sich fantastisch und vegan in Restaurantqualität zu ernähren. Und Avery, das ist so ein bisschen wie eigentlich das Thomas Tuchel unter den Essen. Es ist von fantastischer Qualität, aber auch eben schockgefroren. Ne? Also zumindest
so ist
nach
es.
Dem gestrigen Spiel.
Die einfache Zubereitung ist garantiert. 10 Minuten dauert das Ganze. Dann habt ihr wirklich in Restaurantqualität, du hast es gerade schon gesagt, vegane Gerichte für zu Hause. Sie werden quasi direkt und bequem nach Hause geliefert. Nicht nur quasi, sondern sie werden...
Sie werden nicht nur quasi, sondern auch also
direkt.
Praktisch.
So?
Sicherlich.
Und das Gute, und deswegen betonen wir das auch so, was das Schockgefrorene angeht.
Ja.
Es sind nämlich ausgewählte Zutaten, die schon verarbeitet sind und lecker zusammengestellt sind. Schockgefroren deshalb, weil halt dann alles Gute sozusagen drin bleibt.
Ja.
Es geht kein Vitamin verloren, es geht kein Protein verloren.
Nicht ein und einziges Vitamin. Wenn da ein Vitamin mal dann sagt, sofort bei Every Other kommst du wohl her.
Ja,
zurück.
Vitamin übrigens, Fun Fact, ist das, wie Andi Brehme bei seinem Thai in Kaiserslautern den Aperol Spritz nennt. Aber es ist nur beiläufig.
Also, das
ist
nur beiläufig.
Aber warte mal, um mal zurückzufinden. Aber auch keine Zusatz- oder Konservierungsstoffe, oder?
So ist es. Keine Zusatz- oder Konservierungsstoffe und langweilige Mahlzeiten, ebenfalls AD.
Ja.
Energie für den ganzen Tag durch ausgewählte pflanzliche Zutaten, komplexe Kohlenhydrate.
Wertvolle Proteine.
Wertvolle Proteine, gesagt, ne? So hast du es richtig.
Fette.
Und Ballaststoffe.
Wenn Gerhard Schröder das kocht, sind das ja auch langweilige Mahlzeiten. AD.
Avery mit Y.
Ja.
Und
V. Avery. Wie denn sonst? Avery.
Avery mit Y, aber vor allen Dingen auch mit V geschrieben.
So ist es.
Ja.
Avery-foods.com.
Ja.
Dort kriegt ihr mit dem Gutscheincode MML 10% auf das gesamte Sortiment. Dauerhaft. Also probiert es einfach mal aus. Avery-foods.com.
Warte.
Sag mal, ist der da draußen Plem Plem?
Nee, Papa, das ist Eminem.
Gibt's doch gar nicht.
Ah, wie schön.
Die Torte. Und sie hat auch noch einen Kuchen dabei.
Lena. Wie schön.
Lena Kassel in the House, meine Damen und Herren. So, das gibt erstmal eine Umarmung hier.
Ja, extra für euch. Ja. Lang nicht gesehen.
Ja.
Na, du bist auf ein Stückchen.
Bleib zu mir.
Und worüber habt ihr geredet? Spielvereinigung Erkenschwick?
Ja.
So, richtig. Ne? Richtig.
Ihr dürft auspusten.
Ah ja.
Ne? Bitte. Boah, ich bin schon froh, dass kein Hundefutter ist, ey.
Stimmt, das war ja letztes Jahr.
Das war aber lecker.
Das sieht aber toll aus. Wir als, muss man beschreiben, für die Leute, die es jetzt erst... Für die Leute, die es gerade nur hören, es ist ein Kuchen in Form einer 6 mit unseren Fotos obendrauf. Kann man alles komplett essen.
Genau.
Bunte Kerzen, die sich nicht wieder neu entzünden, wie ich gerade sehe. Das sind keine Gag-Kerzen, keine Spaßkerzen.
Ja.
Für alle anderen, beziehungsweise kleiner Hinweis, wer das sehen möchte, also wie gut Lena gekleidet ist.
Dankeschön.
Wie gut Mike und Micky gekleidet sind und was ich so gemacht habe die ganze Zeit.
So.
Der kann das dann... weiß gar nicht, ab. Ich sage jetzt mal einfach ab Donnerstag oder
denk
so.
Denke mal.
Ab Donnerstag. Das ist mal richtig Prescher.
Ja, kann das ab Mittwoch um 15 Uhr, kann ab Donnerstag dann auf YouTube nachschauen. Also es ist auf viel stimmigen Wunsch hin. Weil wir bekommen viele Nachrichten auf Instagram, mach doch mal Podcast, mach doch mal den Joe Rogan,
ja,
mach doch mal Podcast, schön auch mit Kamera. Haben wir jetzt mal gemacht, ja, haben wir letztes Jahr zum Geburtstag auch gemacht. Ist ja schön, also ihr könnt uns diesmal nicht nur hören, ihr dürft uns auch sehen.
Im offenen Kanal
so
Internet.
So ist es. Ich Lena Kassel, ja, herzlich willkommen.
Dankeschön. Ich habe euch auch noch was mitgebracht, bevor ich das wieder vergesse. Und ich habe euch ja ein bisschen zugehört. Es war ja, ja nicht nur, es war gar nicht Erkenschwick. Du hast gar nicht drüber geredet.
Nein, heute, ne? wir haben über die Schießbude geredet.
Ich weiß, das habe ich gehört. Du hast dich geärgert mit den Sachen und so. Ja, ja. Aber du hast ja auch eine Sache angesprochen, die ich so gefühlt habe an diesem Wochenende, als ich mal nicht Bundesliga geschaut habe. Es gleitet alles so aus den Händen. Ne? Also du hast über die Manchester City Champions League Gruppe gesprochen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also die meisten wissen es vermutlich nicht mehr, weil wir nur noch eine englische Woche an der anderen haben. Und ich war ja am Wochenende in Napoli. Und ich habe tatsächlich nicht ein Stück Fußball geguckt, aber ich habe trotzdem so viel Fußball erlebt. Und wenn man ja jetzt 6 Jahre MML hat, dann dachte ich, ich erinnere euch nochmal dran, wieso wir hier jede Woche sitzen, beziehungsweise ich jeden Tag mit Mike irgendwas aufnehme über Fußball. Weil Fußball ist ja so viel mehr als der rollende Ball. Und das hat mir dieses Wochenende wieder gezeigt. Und diese Person hier, Diego Armando Maradona, ist für mich der Beweis, was Fußball schaffen kann. Und ich habe mir gedacht, wir hängen uns das halt einfach hier irgendwo hin. Und immer wenn ihr wieder ein bisschen verzagt und sagt, WM in Katar, wir haben doch alle keinen Bock mehr, Bayern wieder Meister, dann schauen wir uns hier das kleine Dickerchen an und sagen,
haben direkt Bock auf Kokain.
So geil.
Und auf 2 Uhr. Ja.
Und dann haben wir wieder direkt Bock auf das gute Leben.
Man konnte ja deinem sehr, sehr, sehr guten Instagram-Kanal entnehmen, was da in Napoli rund um den Fußball so in den Gassen auch hängt. Ne? Das fand ich toll.
Also das meine ich ja. Also ich habe gar keinen Fußball geguckt, aber es war so viel Fußball da. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend und hat mir so viel Spaß gemacht, weil es mich nochmal daran erinnert hat, wieso ich so viel Zeit mit diesem Sport verbringe. Das hat noch nicht mal nur was mit abkippenden Sechsern zu tun, sondern tatsächlich damit, was Fußball für mich ist. Und Napoli hat mir das nochmal vor Augen geführt, dass das so viel mehr ist als nur der Ball. Und eigentlich ist das das Uninteressanteste an diesem ganzen Ding. Und ich finde, das sollte man oder sollten wir uns auch nochmal ein bisschen auf die Fahne schreiben, wenn wir so verzagen, wir verdienen irgendwie Geld damit, wir dürfen das jeden Tag machen. Wie schön ist das eigentlich, ja?
Der Fußball zurück zu den Wurzeln. Man muss kurz erzählen, wir beide, Lena und ich, sind bekloppt genug gewesen, dass wir nach dieser Schießbudenaufzeichnung haben wir bei, weiß ich, -3 Grad Windchill in Berlin die Töppen angezogen, die kurzen Hosen, sind ins Poststadion nach Moabit gefahren und haben 16er Schießen gemacht.
Ach, echt?
Einfach nur, weil wir bei gutem Wetter nochmal Bock hatten, ein bisschen gegen den Ball zu drehen.
Das ist eine schöne Idee.
Und solange sowas passiert und solange du mit deinen Jungs auf den Knacki gehst und die ordentlich zur Sau macht, wenn 22 Erwachsene keinen Fußball mitbringen, aber ist Fußball noch nicht tot? Weil darum geht's. Das merke ich immer wieder, wie wichtig auch das ist, selber auf dem Platz zu stehen, das zu leben, dabei zu sein.
Und das hatte ich.
Du kannst mit unserem Freund Kai Feldhaus mal schön in Berlin zu Viktoria gehen oder zu Sparta Lichtenberg, mal so ein bisschen Bratwurstgeruch, Bier und so. Der schreibt mir ja zweimal die Woche, der will mal mit mir zum Amateur.
Das Olfaktorische spielt ja in der Tat eine sehr große Rolle. Ich war am Wochenende ja kurz im Pott. Ich bin einmal in die Heimat gefahren, um Eltern zu besuchen, ne? War ja Ostern, Karfreitag und so. Und bin dann am Samstag, wie du ja richtigerweise sagtest, mit Freunden dann pölen gegangen. Der Knacki ist noch dicht, weil es noch zu kalt ist.
Knacki ist noch dicht. Die Semmelrogge-Biografie.
Knacki ist noch dicht. Aber der Platz von Viktoria Habinghorst, der ist uns dann zur Verfügung gestellt worden. Und als ich aus dem Auto, die Autotür ging auf und dann war ich auf dem Parkplatz und das Erste, was ich gerochen habe, war Rasen. Der Geruch von Gras.
Oh, lecker.
Und sofort in dem Moment denkst du, ja, fantastisch. So richtig schöner Mit-Ostern-Feiertagskick. Es waren immerhin 16 Leute da. Ist großartig.
Bei uns im Wedding,
so happy.
Bei uns im Wedding, ich habe direkt vor der Tür lang einen Fußballplatz gehabt, da riecht es auch nach Gras, obwohl der Platz aus Schotter ist.
Ja, das kenne ich allerdings von der Julius-Vosseler-Straße in Hamburg auch. Da ist, da riecht es auch nach Gras, obwohl es Kunstrasen ist. Aber da rundherum sind die Projects, diese riesigen Hochhäuser. Und da riecht es halt andauernd nach, aber dann ist auch okay. Das geht auch, ja. Aber darum geht's, ne?
Ach so, wegen.
Oh. Richtig, genau. Mike.
Nein,
richtig.
Wegen Karl Lauterbach. Oh.
Genau.
Du darfst ab jetzt 25 Gramm dabei haben. Dann entgehst du auch dem Brechmitteleinsatz der Hamburger Polizei.
Und Herr Nöcker, als Männer in Ihrem Alter, da können Sie also aus therapeutischen Gründen sogar die doppelte Menge besitzen, ohne dass da jemand sagt, machen Sie wegen Rücken oder
Was mich aber nur interessiert, weil du ja wirklich jetzt in Neapel warst, die werden ja, wir haben es jetzt zusammen endlich mal ausgerechnet. Können sie in 2 Wochen Meister werden?
Ich glaube ja. Also es ist
die große Stadt des Aberglaubens, ja, die sich nicht trauen, was haben sie, 15 Punkte vor, 18 Punkte vor? Und sie nehmen das Wort Meisterschaft nicht in den Mund, weil sie immer noch nicht dran glauben, bis es dann wirklich auch rechnerisch nicht mehr
anders. Wie lange ist die letzte Meisterschaft? War es
90. Ja.
90?
90 ja. Noch mit Maradona, 89 UEFA-Pokal noch geholt und seither nicht mehr die italienische Meisterschaft geholt. Und ich glaube, die Gewichtung Champions League jetzt hin oder her, sie spielen ja heute Abend, die Meisterschaft ist das, was sie haben wollen. Und du sagst zwar, sie nehmen das Wort nicht in den Mund, in der Stadt selber siehst du überall, dass das eigentlich schon hausgemacht ist.
Das ist ja Teil des Mythos, also das kultivieren sie auch. Ich habe immer das Gefühl,
so Liverpoolig, ne, eigentlich. Also du kannst zwar die Champions League gewinnen, aber wirklich wichtig ist die Meisterschaft.
Genau.
Also,
Prestige.
Ja.
So geht es den Schalkern auch. Die würden jede Meisterschaft gegen den Champions League gegen die Meisterschaft eintauschen, aber gefühlt ist ja, ich war jetzt auch wieder in Rom mit meinem Freund Dennis, liebe Grüße, der oft nach Neapel fährt. Das ist ja gefühlt so eins vor Buenos Aires. Also es ist ja so, was dieses Religiöse angeht, was diese Fußballkultur angeht, gibt es, glaube ich, kaum was Vergleichbares in Europa. Also es ist schon, hat sehr viel südamerikanisches Flair. Hast du es auch so erlebt dann in den Gassen da?
Ja, total. Normalerweise ist mir so jedwede Form von patriotistischem Denken sehr, sehr fern. Mhm. Und als Deutsche sowieso, ich mag das irgendwie gar nicht. Und da hatte ich so gar kein Störgefühl, dieses Heroisieren der Helden und natürlich war es sehr Maradona geprägt, aber auch ganz spannend, super viel Osimhen gesehen, ja, mit dieser Maske, die war auch überall und wie er es geschafft hat, vom VfL Wolfsburg innerhalb kürzester Zeit zu einem italienischen Nationalhelden zu werden, ist auch Wahnsinn und sowas schafft dann eben auch nur der Fußball und das war schon sehr beeindruckend und hat mich wirklich tief berührt, also das soll jetzt gar nicht so cheesy klingen, wie es jetzt vermutlich klingt, aber ich hatte ein bisschen Tränen in den Augen, als ich durch diese Stadt gegangen bin und wirklich, es war ja Ostermontag und sie sind zu diesem Monumentum da oben gestapft, wo Diego Maradona an so einer Hauswand gemalt wurde und das war wie eine Pilgerreise, also wir standen eng an eng und sie sind zu ihrem Messias gepilgert und das war wirklich etwas sehr Emotionales und ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt in dieser Menschenmasse, obwohl mir das jetzt auch normalerweise nicht so liegt, aber das war für mich Heimat.
Mir hat dieser gesunde italienische Patriotismus, das hat mir auch sehr gut getan in Rom, da ist am Stadio Olimpico eine Säule, da steht noch Dux dran, Duce, der Führer und Mussolini, da haben die überhaupt kein Problem mit
Italienern. Es ging gar nicht um Di Canio, ich dachte, das wäre vielleicht...
Ja, das ist das andere, das ist ja das andere Rom, also gleiches Stadion, aber natürlich der andere Verein. Ja, aber aber es ist schön, weil ich glaube, du hast total recht mit dem, man muss sich immer mal wieder darüber bewusst werden, warum wir denn heute über Fußball reden, also warum begeistert uns jemand wie Haaland so, weil er natürlich alte Geschichten weiterspinnt, Rekorde, ja, dieses Übermenschliche, also wir hatten jetzt eine ganze Generation Messi und Ronaldo und dann denkt man immer mehr, was soll denn jetzt noch kommen, ja? Und dann kommt ein Haaland und pulverisiert jeden Rekord, der hat jetzt in 39 Spielen für Manchester City 45 Tore, das ist neuer Rekord, das haben vor ihm 45 Tore in der ersten Saison, haben glaube ich nur Salah, Cristiano Ronaldo als Premier League-Spieler geschafft hat. Ja, die haben viel mehr Spiele gebraucht.
Van Nistelrooy und so. Genau. Und alle liegen ungefähr so in dieser Range, aber am Ende einer Saison.
Schnellste 30 Tore in der Champions League, schnellste 30 Tore in der Premier League. Und natürlich fühlt man damit, also für einen kleinen Jungen wie mich, der früher alle Rekordtabellen im Kicker immer angestrichen hat und ausgeschnitten hat, gesammelt hat, weil es auch darum ging, die ganzen Namen, dieses Fußballmanager, das ist es ja. Also so ein Haaland begeistert mich wegen der Rekorde, wegen dem, was er auf den Platz bringt. Und das ist immer das, unabhängig auch von dem Ergebnis und ob man gestern für die Bayern war oder nicht, ist das, was bleibt, jemanden wie Haaland spielen zu sehen. Deswegen war es mir auch so wichtig, am Ende seiner Karriere, also er spielt noch, aber einmal mit Dortmund im Camp Nou gewesen zu sein, Messi spielen zu sehen. Einmal Neymar spielen zu sehen, auch wenn man den nicht mögen muss, aber man diese Leute einmal live zu sehen, Cristiano Ronaldo einmal live zu sehen. So, das sind einfach so besondere Momente, die man auch mitnimmt. Das ist ja der Fußball jenseits von 1:1, 0:0 und ob der Riemann jetzt auf den Kopf kriegt im Ruhrstadion oder nicht.
Ich habe eben gerade drüber nachgedacht, als du so schön beschrieben hast, wie leidenschaftlich, also es ja fühlt sich ja an wie die Hauptstadt der Fußballleidenschaft, wenn du aus Neapel berichtest, dass jetzt Osimhen von einer Leidenschaftshauptstadt in das komplette Gegenteil zum FC Bayern München wechselt, ist so dann auch eine Fußballgeschichte, aber so eine, wo man dann sagt, ja, auch schade für ihn eigentlich, ne?
Ja, aber habe ich jetzt was verpasst? Wechselt der?
Nein, also was? Ist jetzt, es steht als großes steht Gerücht Raum. Am Horizont. Ah, okay. Also entweder holen sie, das ist ja wieder dieses, wenn sie das nötige Kleingeld finden genau. unter der Matratze von Brazzo, ja. dann holen sie ja eventuell Kolomyani mhm. für 100, 110, du weißt da wahrscheinlich mehr, Lena, oder halt Osimhen, aber da geht es bei 130. Und das war genau mein Gedanke, als du in Neapel erzählt hast. Wir haben ja vor ein paar Wochen darüber geredet, wie kann man denn als Luca Waldschmidt aus Lissabon nach Wolfsburg wechseln, und dann, um im Ritz zu pennen?
Ja.
Sag mal, bist du hart?
Ja, ja.
So. Und das Gleiche ist doch, hab ich nicht gedacht, Osimhen, Napoli, und dann sagt er, nee, komm, ich stehe jetzt zwar wahrscheinlich dann, wenn alles gut läuft, im Halbfinale der Champions League, ich werde Meister mit denen, aber die nächste Saison, die spiele ich dann unter Tuchel in München. So richtig, also das ist natürlich aus seiner Sicht, wenn du es wirklich mal durchdeklinierst, wird es Sinn ergeben.
Klar.
Aber der Romantiker, den wir haben ja gerade großen Romantikschirm ausgebreitet, der versteht es natürlich nicht. Er sagt, bleib doch mal zusammen.
Das ist natürlich auch die Frage so, wir waren auf der Autobahn und sind so nach Neapel reingefahren und es war irgendwie tolles Wetter, überall die kleinen Limonenbäumchen und so. Und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, Wahnsinn, wie geil es wäre, hier Fußball zu spielen, wie schön. So. Ja, und dann denkst du dir aber, sind die überhaupt in der Stadt? Sind die vielleicht zu entkoppelt davon? Mhm. Wohnen die irgendwo anders? Wohnen die im Hotel weiter außerhalb, weil auch einfach der Hype so groß ist, dass sie sich gar nicht frei bewegen können in dieser Stadt? Riechen die das überhaupt, wie sehr Napoli Fußball ist? Und dann sind wir wieder bei der größeren Debatte. Wir als Fußballfans, wir riechen das natürlich. Wie sehr riechen das die aktuellen Fußballprofis
und
noch?
Und will so ein Fußballprofi überhaupt den Fan riechen?
Ja.
Ja, ja.
Um mal im Bild zu bleiben.
Ja. Ja. Weiß André Kramaric eigentlich, wie es im Kraichgau riecht?
Ne? Das ist die Frage, die wir uns hier stellen.
Und wichtig ist auch, als du da reingefahren bist und diese Zitronenbäume und so gesehen hast, hast du die Goethe-Faust gemacht.
Also man muss auf jeden Fall mal sagen, fantastische Stadt, unabhängig vom Fußball, eine der schönsten Städte in Europa.
Wolfsburg.
Neapel. Also Neapel. Also wirklich eine Reise wert. Insofern, ich habe dich sehr, sehr beneidet. Wir können aber dieses Champions League-Thema zwischen City und Bayern nicht zumachen, ohne dass wir einmal, ich fange mal anders an. Ich glaube, vor 3-4 Podcasts habe ich noch gesagt, es riecht nach Triple bei den Bayern.
Und dann kam Tuchel.
Und dann kam Tuchel. Und ich glaube, also jetzt ohne das komplett an Tuchel festzumachen, aber wir müssen, glaube ich, einmal über die sportliche Leitung beim FC Bayern reden. Also wir müssen so langsam auch mal, du hast die Flop-Transfers im Daily irgendwie, die riesige Latte an Flop-Transfers aufgezählt. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich mal anfangen, über Brazzo zu reden, oder?
Ja, tun wir doch aber auch schon wieder, seit Wochen. Also wir sind ja ähnlich mittlerweile wie Marcel Reif. Also alle Bayern-Fans halten uns ja für Bayern-Hasser. Und alle Nicht-Bayern-Fans sagen, wir seien Bayern-Podcast. Also wir haben jetzt in diese Kategorie sind wir aufgestiegen.
Was ja
in
den Olymp
mit
gut
Ü.
Ist. Mit ja. Ü, ist ja erstmal ne? gut. Ja,
mit, so. Mit Y.
Ja, ja. Ja. Wenn ja, ist ja gut.
Also ist ja okay. Ja. Aber ich finde zum Beispiel, dass dieses Bild gestern am Ende, ich habe diesen Screenshot sehr oft zugeschickt bekommen über WhatsApp, wie sie sich da, das war ja eins vor, oder fast noch schlimmer als Kahn gegen Dortmund nach dem Ausgleich von Modest, wo er das Stadion halb zertrümmert hat.
Ja.
Aber diese toten Augen, wie Micky sagen würde, diese Kälte in den Gesichtern, diese Verzweiflung, jetzt haben wir schon den Nagelsmann, jetzt ist da der Tuchel und wir verspielen gerade alles bis auf die Meisterschaft, die uns eigentlich am Arsch vorbeigeht. Das hast du in diesen Augen gesehen. Und ich glaube, die sitzen da heute nicht und hinterfragen sich nicht selbst. Also da ist, glaube ich, jetzt viel.
Ja.
Also das wäre ja töricht.
Dieser Verein hat ja ein Mir-San-Mir-Problem. Hat man ja immer so gelesen, ne? Was die so kein Mir-San-Mir. Also dahinter steckt ja, dass viele ehemalige Spieler so ein bisschen die Wärme, das Nest, die Familie quasi vermissen und eher sowas wie Business, Kälte und ähnliches eingezogen ist und ja auch seit Oliver Kahn CEO ist.
Aber wie kann jemand, der so oft Eier, wir brauchen Eier gefordert hat, nicht darauf achten, dass das Nest stimmt? Um mal was Österliches hier noch in diesem Podcast
sehr schön.
Zu bringen.
Ja, es ist ja immer noch Ostermittwoch.
Aber,
ne?
Aber unser Tipico, Olli,
ja?
Oliver Kahn, ich war mir so sicher, auch nach diesem Debakel um Nerlinger damals, den ja Uli Hoeneß zu seinem Ebenbild heranzüchten wollte. Und das war ein Fiasko und so. Und dann hat Lahm nicht funktioniert und dann kam Eberl nicht und so. Ich habe aber gedacht, Kahn funktioniert. Ich habe immer gedacht, Brazzo funktioniert nicht. Aber zusammen also sie bringen ja das Schlechteste in dem jeweils anderen hervor, habe ich das Gefühl. Es ist eine ganz schlechte Ehe, Oliver Kahn und Hasan Salih.
Ja, es wirkt auf jeden Fall nicht so, als würde es gut zusammengehen. Wobei ich bei Kahn immer noch das Gefühl habe, also wer, wenn nicht Kahn, der ja schon als Spieler das Mir San Mir und das weiter, immer weiter verkörpert hat, wieso soll der jetzt ausgerechnet, also warum soll der das nicht hinkriegen? Aber vielleicht hat er mit Brazzo halt einfach nicht den richtigen Partner. Aber ich, also das, vielleicht fliegt mir das in spätestens einer Woche um die Ohren, aber ich halte Kahn für den richtigen Mann da an der Position. Also wer, wenn nicht Oliver Kahn, verkörpert doch das, was den FC Bayern schon zu seiner Spielerzeit ausgemacht hat.
Ich habe das Gefühl, er fühlt sich gänzlich unwohl in der Rolle als öffentlicher Repräsentant auf so einer Business-Ebene. Also wenn wir jetzt über den Oli Kahn als Spieler sprechen, gebe ich dir komplett recht. Und deshalb fand ich dieses eine Interview mit ihm und Matthäus, da habe ich ihn gesehen. Ich so, das ist der Kahn, den ich doch haben möchte.
Ja, genau.
Ich möchte doch den sehen.
Genau.
Und ich sehe aber in den letzten Monaten immer den BWL-Kahn. Und der wurde in einen Anzug gesteckt und damit hat er seinen Charakter verändert. Und wenn wir über den Oli Kahn als Spieler sprechen, dann ist das FC Bayern München in a nutshell. Wenn wir aber Oli Kahn über den Anzug Oli Kahn und den BWL-Studiums Kahn sprechen, dann passt er nicht zum FC Bayern und er fühlt sich gänzlich unwohl in dieser Rolle und es blitzt jetzt immer so ein bisschen auf, wenn man ihn anstachelt. Ich will mehr davon und dann glaube ich, kann er auch die Fans wieder einfangen. Dann kann er, glaube ich, auch die Medien einfangen, so, weil das ist momentan, die Kommunikation ist ein Desaster, finde ich. Also sowohl vom Brazzo, weil Kahn ihn ja auch immer so ein bisschen nach vorne schickt. Er muss sich in den Doppelpass setzen. Er geht immer zu den Interviews vor dem Spiel, ja. In so einer Phase erwarte ich dann auch den CEO da, ja. Also ich möchte
er muss
dann,
die Leichen in den Teppich wickeln und in die Isar werfen.
Braucht Kahn so jemand wie Minslav? Braucht Kahn eigentlich so ein Minslav? So was für ein, also weil Brazzo ist irgendwie schon seit seiner frühesten Phase beim FC Bayern meines Erachtens verbrannt.
Kahn ist ja da schon irgendwie.
Also richtig ernst genommen hat man ihn nie. Und mein Brazzo ist halt eben immer Brazzo geblieben und nicht der Herr Salihamidžić.
Ja, es ist das Problem. Ja. Ich glaube, in diesen Mühlen der Ebene und in diesem Kampf gegen Windmühlen ist er ein Don Quixote gerade, der kein.
Mühlen mit Y.
Mühlen, ne? Ah, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ja. Mythos ist das. Und ich weiß nicht, ob der wirklich der Sancho Panza ist, den er braucht. Also da müsstest du, glaube ich, nochmal neu casten. Also ich würde auch in die Richtung, gehen, weil. Irgendwie, du sagst ja, man nimmt den immer noch nicht ernst. Und da kann der Millionen und Milliarden bewegen und sich in jede Talkshow setzen. Er bleibt der Brazzo, er bleibt irgendwie der Junge aus den 90ern. Irgendwie.
Genau.
Und ich meine, ich musste auch so ein bisschen an diesen Bremer Weg denken, ne? Alles intern lösen, immer Leute, die irgendwie den Stallgeruch haben, so. Und wenn du jetzt Minslav rein wirst, vielleicht würde dem FC Bayern auch jemand von außen gut tun. Ich denke da auch an jemanden wie Markus Krösche, der sehr, sehr gute Arbeit leistet.
Ich glaube, die Bayern denken da auch häufiger
ich
dran.
Ich glaube auch. Und ich glaube wirklich, dass wenn du nur in deinem eigenen Stall die ganze Zeit rumgräbst und schaust, wen du da irgendwie installieren kannst, dann bist du auch irgendwann sehr, sehr versteift darauf. Und ich glaube auch nicht nur, dass das fehlende Mir San Mir das Problem ist, sondern wir haben wirklich ein Kaderproblem. Und das hat nicht nur etwas mit Gefühligkeit zu tun, sondern das hat einfach was mit einem perfekten Team zu tun, was City hat, was Bayern nicht hat, weil sie keinen Sechser haben, weil sie keinen Stürmer haben. Also da sind einfach handwerkliche Fehler gemacht worden.
Wobei diese Konstellation, dass man sich aus dem eigenen Stall bedient hat und dass man dann intern immer sich nicht einig war, das gab es ja mit Rummenigge und Hoeneß als Führungsfiguren ja auch immer. Ja. Also diese Konstellation ist ja tradiert. Nur da ist man auf diesem Wege dann doch mehrfach Champions League.
Da hat die Reibung halt zum Erfolg geführt. Das ist ja auch so.
Die Kommunikation ist ein Riesenproblem beim FC Bayern. Also, weil ich auch glaube, man beschäftigt sich mehr mit Dingen da draußen, wie man da draußen wirkt, als sich eigentlich mit so Kerngeschäften wie zum Beispiel Kaderplanung wirklich mal langfristig auseinanderzusetzen. Du hast im Grunde genommen drei Figuren beim FC Bayern, von denen du eigentlich bei allen dreien oder sagen wir mal bei zweieinhalb, denkst du, die sind eigentlich gut besetzt. Also Herbert Hainer als ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Adidas, bei dem du ja eigentlich das Gefühl haben solltest, der ist ein wirklich gemachter Nachfolger von Uli Hoeneß als Präsident. Das ist aber auch nicht. Ich rede nur von der Öffentlichkeit.
Du stellst dir die Frage, wie der jemals Chef von Adidas sein konnte.
Ja, man hat nicht das Gefühl, dass der gerne in der Öffentlichkeit ist. Ja. Man hat das Gefühl, dass der gerne irgendwo
zurückgezogen in einem Büro sitzt und von dort aus seine Geschäfte leitet oder die Dinge leitet, aber man hat nicht das Gefühl, dass er gerne quasi als Präsident präsidial...
Und heimlich trägt der Puma.
den FC Bayern vertritt. Dann hast du einen CEO, der nicht gerne in dieser öffentlichen Rolle ist und du hast einen Sportvorstand, der es überhaupt nicht kann.
Der es nicht ausfüllt.
Ja.
Diese Rolle, die ihm ja dann noch übrig bleibt.
Ja, ja.
Ja, aber ich habe so das Gefühl, dass das aber als Thema durch diesen Podcast wirklich seit Wochen wabert und wir immer wieder, auf uns hört nur niemand. Wir zählen Brazzo auch manchmal ins Lächerliche, aber auch immer wieder, wir zählen ihn an, wir ziehen ihn ins Lächerliche immer wieder. Manchmal nicht, manchmal mehr, dann sagt man, ach doch, ganz gute Transfers.
Was hat er denn auf der Habenseite? Also Alphonso Davies, der wird ja immer wieder angeführt als Beispiel, das ist Brazzo zu verdanken. Was hat er denn noch so gut gemacht? Also um jetzt mal was Positives einzuwerfen, dass wir jetzt nicht nur aufschlagen.
Delicht, würde ich auch sagen.
Ja, ja. Auf jeden Fall. Beispielsweise.
Auf jeden Fall.
Ja.
Dann glaube ich, weiß jetzt nicht, wie sehr er daran beteiligt war, dass Musiala diesen relativ geschmeidigen Übergang von der Jugend in den Profibereich geschafft hat. Also auch das muss ein Sportvorstand, glaube ich, dann begleiten. Und das hat er auch gut gemacht, ihn da auch zu unterstützen. Ja.
Über Upamecano haben wir zumindest in den letzten Wochen immer gesagt, dass er immer besser wird. Und dann kam...
Ich glaube, er wollte Konaté verpflichten. Sie haben da irgendwie, so wie ich Fernandinho und Fabinho nicht auseinanderhalten kann, haben sie gesagt, komm, wir holen da den.
Ja,
ich kann mich noch daran erinnern, als die Transferphase schloss und dann gab es ja diese Last-Minute-Transfers mit Dali Blind. Wo war der eigentlich gestern?
Stimmt, ey.
Und dann denkt man so, was ein guter Transfer. Mhm. Einen erfahrenen Innenverteidiger, der auch noch zentral spielen kann, in so K.O.-Spielen, Champions League, super. Das ist einer, der kann noch mal Ruhe reinbringen.
Ja.
Wo war der gestern? Ja. Ne, Upamecano musst du nach dem 2-0 runternehmen, allerspätestens. Wo war da ein Dali Blind? Das sind dann solche... Brazzo-Transfers, die irgendwie hängen bleiben, dann bringst du Sadio Mané, Joao Cancelo, keinerlei Impact auf das Spiel, zero, auch nicht Spieler, die du in so ein Spiel reinwerfen kannst, weil wie wollen die das Spiel beruhigen?
Mané war der Transfer, wo wir, ich weiß noch, Radio Mané, wir hatten das Radio Gaga, wir hatten alles Mögliche gemacht, wir haben uns so gefreut
letzten
Sommer.
Ich auch.
Und jetzt muss man ganz klar sagen, nach fast einem Jahr Sadio Mané, Sadio Gaga natürlich, jetzt habe ich endlich das Bild gefunden. Nach fast einem Jahr Sadio Mané bei den Bayern, er ist ein Fehleinkauf, weil er nicht passt zum FC Bayern, nicht zum Spielsystem. Die Flügel sind fantastisch besetzt, auch wenn sie es oft nicht auf den Platz bringen, auch wenn Sané jetzt gerade gesagt hat, er fühlt sich öffentlich falsch bewertet. Aber eigentlich haben sie an Flügelspielern, da war der Bedarf gedeckt, sie brauchten eine klassische 9, das ist er nicht. Das hätte man aber wissen müssen, wenn man ein Spiel vom FC Liverpool gesehen hätte, auch als das Dreigestirn da vorne funktioniert hat, mit Bobby Firmino, mit Salah und Mané, da war Mané nicht der zentrale Stürmer, sondern den hat halt schwimmend oder hängend und als falsche 9 dann da Firmino gespielt, ganz oft, als jemand, der die Bälle hat prallen lassen. Das ist Sadio Mané nicht, dafür ist er auch zu klein, der ist glaube ich 1,74 Meter, der ist ja eben nicht dieser Spieler. Also gestern, als die Bayern sind ja auch gestern an ihrer fehlenden Körperlichkeit gescheitert gegen Manchester City, die sie da hinten mit der Dreierkette aufgefressen haben. Und da bringt ja ein Sadio Mané nichts.
Ja, das kannst du natürlich sehen. Ja,
ja, ja, genau. Aber auch so, also außer dass er extrem viele Abseitstore geschossen hat in dieser Saison, bleibt da nicht viel hängen. Und dann hast du natürlich am Anfang den Brazzo gefeiert dafür. Ah, Wahnsinn, da holt er jetzt den Mané und im Winter kommt noch Cancelo. Aber das sind ja genau nur große Namen. Mhm. Das ist aber sozusagen, als wenn du nur ein sehr leuchtendes Pflaster
Wobei
auf dem Wunde
kriegst. Wobei Cancelo vom Potenzial her ja an sich ja nun wirklich kein, das ist ja keine schlechte Idee, den zu holen. Wir haben ja gerade noch darüber gesprochen, wie Borussia Dortmund in der Champions League von Haaland slatanisiert wurde. Da kam ja die Flanke von eben diesem Cancelo und das war ja nun auch alles andere als ein Gegurke. Also über den nachzudenken und zu sagen, wir machen das jetzt mal.
Aber warum geben Man City den ab?
Ja,
wenn er so gut ist.
Ja, aber
also er ist ja in einem Formtief gekommen.
Und es war ein Nagelsmann-Transfer, ne? Das möchte ich auch dazu sagen, der vor Jahren schon gesagt hat, das ist einer seiner Lieblingsspieler. Auch das macht dann keinen Sinn. Du holst den Lieblingsspieler des eigentlich langfristigen Projekts mit Nagelsmann und dann entlässt du ihn nach 3 Wochen. Ja. Was muss denn auch der Spieler denken? Hä, Leute, ihr habt mir was ganz anderes versprochen.
Ja,
das ist einfach auch von der Außenwahrnehmung einfach sehr unprofessionell.
Obwohl Nagelsmann dann gesagt hat, ich lasse ihn nicht spielen, weil er passt nicht in mein System.
Mhm.
So, what?
Ja.
Ich wage mal eine kühne These. Ja.
Die kühne These mit Mike Nöcker in der Geburtstagsedition.
Die kühne These ist, der FC Bayern hat keine Handschrift bei der Kaderplanung.
Mhm.
die machen so Sachen wie, wir probieren jetzt mal Borussia Dortmund aus, dann holen sie Gravenberg, Tell und Musiala war ja schon da zu diesem Zeitpunkt. Musiala muss man mal abwarten. Keine Weiterentwicklung im Moment gerade, eher eine Krise. Jetzt sagt man, ja, der Junge...
Kommt aus einer Verletzung, ne?
Der ist auch bald wieder... Der ist zu gut, um schlecht zu sein.
Ja.
Gravenberg total unglücklich.
Geht zu Arsenal.
Will weg. Und Tell muss man mal abwarten.
Time will tell.
So. Das eine Richtung. Ausprobiert. Nicht richtig aufgegangen. So, dann versucht man das mit so Namen aufzufüllen. Das funktioniert bei De Ligt. Das funktioniert überhaupt nicht bei Blind. Und irgendwie, es ist so, da ist nichts Langfristiges dahinter. Also es ist nicht irgendwie, wir bauen uns jetzt einen Kader auf, der in 2 Jahren komplett zusammenwächst, so wie bei City als Beispiel. Und mit dem wir in 3 Jahren die Champions League gewinnen. So, und ich habe das Gefühl, das ist einfach so, ach guck mal hier, da kommt ein Berater rein und sagt, hier, das ist ein guter Spieler, guck dir mal das Video an. Ach ja.
Aber hast du nicht immer Verschnitt? In Anführungsstrichen, bei der Kaderplanung hast du doch immer ein paar, die funktionieren, ein paar, die nicht funktionieren, aus den unterschiedlichsten Gründen. Das hast du doch bei jedem Verein. Also möglicherweise ist das auch ein bisschen unfair, so darauf zu blicken und zu sagen, da holt man den und dann holt man den und dann funktionieren die nicht. Und deswegen sind das jetzt Blinde, die da bei der Kaderplanung sind. Ich meine...
Meinst du, es ist so ein bisschen so, wie Patrick Fischer von One Football immer sagt, dass es teilweise auch ein bisschen populistisch ist hier?
Naja, aber es gibt ja die unterschiedlichsten Gründe, warum ein Spieler bei dem einen Verein funktioniert und nicht. Deswegen finde ich zum Beispiel auch Cancelo zu holen erstmal grundsätzlich nicht falsch, auch wenn er bei City gerade nicht gespielt hat. Der kann, ich meine, Osimhen hat Wolfsburg hat sich von denen auch getrennt und jetzt ist er bei Neapel, ist er die absolute Vollgranate. Also das ist ja, wie man so schön sagt, multifaktoriell.
Ja, oder und Selke bei Hertha und
so
in Köln.
Naja, bitte, also, so. Schau es dir an. So, also, ja, das richtig, ist einfach genau.
Ist der jetzt los?
Ach, endlich kommen wir zum spaßigen Teil.
Ja, bitteschön.
So, mitten rein. Wie lange hier gewartet wurde vor der Tür? Wahrscheinlich ist der...
Geht mal hier rüber.
Vielen Dank.
Das ist jetzt immer so, wenn wir richtigen Unsinn erzählen, wird Alkohol reingebracht. Das könnte was Neues sein in diesem Podcast. Dann sind wir aber alle hackenstramm bei jeder Ausgabe.
Ich wollte auch Whisky-Cola.
Ja, auf euch.
Ja, auf euch.
Auf euch, ne? Happy Birthday.
Und auf euch alle da draußen natürlich auch. Also MML ist
mehr als das hier.
Ist mehr als nur... Ein Podcast und
Stößchen.
Ja, mehr als die Leute
von. MML, mehr wie nur Fußball.
Ja, wieso?
So ist halt, ja.
Ah.
Wie schön, dass wir uns.
Meinung haben. Mit Lena.
Mehr als ein Podcast.
Ich sag, um das wirklich mal abzurappen, weil es mir auch tierisch auf den Sack geht, das Thema.
Mir auch.
Die Bayern haben 2 Trends verpasst. Dieses, es ist einfach, der Fußball spielt nicht mehr mit einer falschen 9. Du brauchst wirklich eine Kante da vorne drin. Deswegen ja auch die Idee, Kolomoyani. Osimhen. Das heißt, sie werden das im Sommer korrigieren. Sie werden eine richtige 9 holen. Und nochmal, wenn ich euch vor 5 Jahren erzählt hätte, dass die größte Bayern-Krise vor einem Champions-League-Viertelfinale gegen Man City ist, dass Erik-Maxim Choupo-Moting verletzt ist.
Ja.
Vor 5 Jahren hättet ihr mich für geisteskrank erklärt, hättet ihr mich eingewiesen gesagt, genau, Erik-Maxim Choupo-Moting hier, der mit dem Fax und so, Wahnsinn. Der ist bei den Bayern die letzte Hoffnung fürs Champions-League-Viertelfinale. Quatsch. So, das zeigt ja diese Verzweiflung.
Ja.
Pep konnte aussuchen, lasse ich Haaland spielen oder Julian Alvarez, der auch auf dem Weg in die Weltklasse ist.
Ja.
So, das heißt, das werden sie korrigieren im Sommer und sie müssen, auch um den Kimmich, der an sich selber und an seinem Anspruch scheitert, Woche für Woche, ob es in der Nationalmannschaft ist oder beim FC Bayern, weil er alle Löcher stopfen will. Er kann aber nicht gleichzeitig Stratege sein und eine klassische 6.
Ja.
Aber der Weltfußball, und das siehst du auch am Aufschwung von Manchester United, setzt im Moment wieder auf den klassischen Sechser. Manchester United ist deshalb so gut, weil sie Casemiro von Real Madrid geholt haben. Seit Casemiro da spielt, gut, er hat eine Menge rote Karten sich abgeholt, aber seitdem funktioniert Manchester United. Ja. Warum hat denn Chelsea für Enzo Fernandes gerade 100 Millionen an Benfica Lissabon überwiesen, weil sie einen klassischen Sechser haben wollen, den sie nicht mehr haben, seitdem Kanté zu Verletzungsanfällen
ist. Ja, ehrlicherweise auch sehr schön, dass diese Position im Weltfußball auch so gewürdigt wird. Ne? Gerade in einem Sport, der sich so extrem immer auf die Offensive konzentriert und dort die Leute abfeiert. Das, ich meine, das haben wir ja schon gehabt mit Makelele und so. Es gibt ja legendäre Sechser. Aber dass diese Position eine Würdigung erfährt, auch monetär, das ist etwas...
Jens Jeremies.
Ja.
Du brauchst Bayern, der Bayern, Bayerns der große Sherry. Sehnsucht nach Jens Jeremies.
Ja. Du hier und nix weiter, habe ich der Sherry immer zum Vierer gesagt.
Ist übrigens auch ein Kaderfehler, ne? Also, dass man kein Backup für Choupo-Moting holt.
Ja, oder Choupo-Moting, was er eigentlich sein sollte, nämlich ein Backup für Lewandowski.
Ja.
Und im Zweifel holst du einen gesetzten Mittelstürmer und Choupo-Moting kommt rein,
ja,
macht noch ein bisschen den Rondo, macht zwei Dinger, macht noch einen mit dem Kopf, wenn es dann 6-0 steht. Das ist ja auch alles okay. Der Typ ist super. Ich bin ein Riesenfan von
Choupo-Moting. Ja, absolut.
Aber der kann halt nicht der Zielspieler eines möglichen Champions-League-Finalisten sein. Das ist einfach, der ist 34. Hm? Ja,
ja.
Mhm. 34, ja. Der kann alles am Ball, aber du brauchst da jemanden von einem anderen Format. Und genauso ist es halt Goretzka und Kimmich als vermeintliche Doppelsechs. Dieses Experiment ist bitte endlich gescheitert. Und das wissen wir eigentlich seit der WM 2018. Vorbei. Das funktioniert nicht. Es funktioniert in der Nationalmannschaft, funktioniert beim Bayern nicht. Beide wären besser auf 2-8er-Position, wenn hinter ihnen noch jemand wäre, der das komplett alles abgrätscht und die Bälle aufsaugt wie Pac-Man.
Noch zwei Gedanken dazu, als Micky, du hast gesagt, die klassische Sechs wird jetzt endlich wieder ein bisschen gewürdigt und so. Wir haben jetzt auch über Kanten vorne drin gesprochen, also wieder den klassischen Neuner.
Kante und Kante, es fehlt beides.
So, sehr schön. Ich glaube, wir erleben auch ein bisschen eine Back-to-the-Roots-Zeit von klassischen Positionen, dass ja auch immer Matthias Sammer immer so ankreidet, ne? Wir haben so multiflexible Spieler irgendwie herangezogen, die immer in den Halbräumen schwimmen, die irgendwie schwimmende Neuner sind. Schwimmende Sechser und was weiß ich, und einfach überfordert waren. Und ich glaube, es geht jetzt wieder ein bisschen zurück, reduzierter in diese klassischen Grundformen, in diese klassischen Positionsbeschreibungen, klarer Sechser, klarer Neuner, so wie wir alle früher.
Mehmet Scholl wurde gescholten, als er frühzeitig solche Dinge anmahnte.
Wo wir alle irgendwie mit sozialisiert wurden. Und zweiter Gedanke, noch kurz, und dann bitte lass uns wirklich das Bayern-Thema lassen. Manchester City hat, glaube ich, seit 7 Jahren Pep Guardiola, richtig, als Trainer?
Glaube ich, ja.
Seit 1,4 Milliarden.
Ja, aber ungefähr, ja.
Ungefähr.
Ja.
Und deshalb dürfen wir, glaube ich, auch diese wirklich Schwankungen, die Inkonstanz, die Bayern ja jetzt wirklich begleitet, dürfen wir auch nicht ausklammern, dass sie 6 Trainer hatten in den letzten 7 Jahren. Ja. Und das hast du gestern bei diesem Spiel auch gesehen. Eine reibungslos sehr gut zusammengestellte Maschinerie, die keine Fehler macht. Und eine sehr, sehr verunsicherte Mannschaft, die 6 Trainer in den letzten 7 Jahren hatte. Und das siehst du dann auf dem
HSV.
Platz. Ja?
Das ist ein halber HSV.
Lass HSV nur mit Erfolg.
Den Tuchel, also wir sitzen, komm, auf Wiedervorlage, in einem halben Jahr, lass den Tuchel mit Brazzo und Oliver Kahn zusammen im Sommer einen Kader zusammenstellen, mit Geld, was sie in die Hand nehmen. Und sie holen einen Neuner und einen Sechser und noch irgendwas, einen zaubern sie noch aus dem Hut. Dann ist Bayern auch sofort wieder mit Champions League Favorit. Das ist und sie, ist, und noch mal, sie
können sogar Meister werden.
Und sie sind halt wirklich an der, ich glaube, man muss es so sagen jetzt mit Haaland, an der derzeit besten Mannschaft der Welt gescheitert.
Ja, auf jeden
Paris
Fall.
Paris war da kein Gradmesser, weil da auch nicht, da stimmt ja auch nichts im Kader. Einen letzten Gedanken noch zu den Bayern, weil du sagst, du hättest lieber den FCB-Kahn als den BWL-Kahn. Vielleicht wäre das der Job für Lothar Matthäus, den sie beim Bayern schaffen müssen, dem ich als Provokateur für Oliver Kahn. Vor jedem Spiel gibt es ein Interview. Lothar Matthäus kriegt einfach Chefinterviewer, Chefprovokateur FC Bayern.
Agent-Provokateur
beim FC Bayern. Und er stellt ihm vor jedem Spiel 3 Fragen, bevor sie auf die Tribüne gehen. Oder bewirft ihn mit Bananen und Golfbällen. Also wenn alles
ich dachte eher so auf den Fluren des FC Bayern.
Ah, da liegt ein Portemonnaie. Da passt mal auf jetzt hier gleich, was ich gleich mache.
Das wäre der Job.
Er hat's weggezogen.
Er ist nicht Greenkeeper im Neustadion und ist jetzt aber der Agent-Provokateur nur angeschaltet. Also er folgt Oliver Kahn auf Schritt und Tritt.
Ist er der Friedrich Merz von Olaf Scholz, quasi, der ihn immer so antreibt? Das ist ja toll.
So.
Ne? Damit Mike auch mal wieder im Boot ist.
Zuckerbrot.
Bei Friedrich Merz, meinst du?
Ja, sicher.
Zuckerbrot und Beitsche.
Ja.
Ja.
Du dich.
Dürlich,
sicher, Digga. Dürlich. Nein, aber ja, also klar. Also Tuchel nach wie vor, fantastische Verpflichtung des FC Bayern. Ich würde so weit gehen zu sagen, das mussten sie machen in dem Moment, als die Gelegenheit da war. Es war unpopulär, es war auch hat ein Heidengeld gekostet.
Ich bin schockverliebt in Tuchel.
Richtige Trainerentscheidung, ich bleib dabei. Es ist jetzt einfach beschissen gelaufen auf höchstem Niveau und möglicherweise haben die Leute auch recht, die ins Internet reingeschrieben haben, dass die Schwäche der Liga auch ein bisschen das Problem des FC Bayern ist, dass sie natürlich im Ligabetrieb keine vernünftigen Sparringspartner haben, dass sie in einer Extremsituation wie gegen Manchester City natürlich dann halt eben auch, dass ihnen da ein paar Prozent Aufmerksamkeit fehlen, weil sie sich dann halt unter der Woche mit Vereinen wie Borussia Dortmund umschlagen müssen.
Wenn du mit dich mit Haaland misst, der Ivan Drago des Fußballs ist, ne? Dann kannst du halt nicht mit Augsburg sparren unter der
Ja, Wasser. Aber ist ja so. Nicht. Aber weil du sagst, der klassische Neuner der FC Bayern, ist das die Chance für Simon Terodde? Ist das der Grund, warum Terodde schon auf Schalke gesagt hat, Leute?
Und, oder ja. Bratzo versteht alles falsch und holt Magdalena Neuner.
Gott, Gott. Ja. Ja, man weiß es nicht, ne?
Sowas haben wir hier 6 Jahre lang.
Ich habe dich groß gemacht, Mike Nöcker.
Eins würde ich gerne noch anfügen. Ich meine, Stichwort Laber-Podcast und so, ja, wir jazzen natürlich sehr schön rum. Aber wenn ich so Sendungen wie den Doppelpass sehe oder mir als Podcast anhöre, kriege ich...
Was machst du?
Ja, ich habe...
Wir lesen den Kicker, er guckt Doppelpass, damit ist alles abgedeckt.
Andere lassen sich in einem Keller die Eier abklemmen. Also jeder macht ja das,
was... Das solltest du nicht erzählen. Ich habe es dir im Vertrauen erzählt.
Ja, das wird hier immer alles rausgehauen. Das wird alles rausgehauen. Ich finde es wirklich erstaunlich, dass man es schafft, in einer Sendung, in der man 2,5 Stunden Sendezeit füllen muss, sich ungefähr eine halbe Stunde darüber zu unterhalten, ob es rechtens ist, dass Joshua Kimmich sich vor den Freiburg-Fans aufbaut. Ja, und dann sitze ich da oder spaziere durch die Gegend und denke, ja leck, ey, sag mal, seid ihr jetzt bald mal fertig? Seid ihr alle doof geworden oder was? Lass ihn doch machen. Interessiert doch keine Sau. Dann soll er sich halt vor den Freiburg-Fans aufbauen und sagen, ich meine, so wie Simeone oder mein Bruder vor den Kindern da irgendwo in Erkenschwick.
Übrigens, Simeone und dein Bruder ist übrigens das absolute Gegenteil von sich, die Eier abklemmen lassen.
Das ist nur wirklich, das ist richtig.
Aber du kannst doch nicht mit dir, dass du jetzt hier so interne ausplaudern. Mike sitzt seit Wochen an einer neuen Podcast-Idee, er nennt es Domina Day mit Uli Potowski zusammen. Wie er sich eine Stunde lang die Eier abklemmen lässt. Und, Entschuldigung. Wir driften ab.
Wir haben ja eine Dame im Raum.
Du hast schon Schlimmeres. Wie lange bist du jetzt? Wie lang
ich mache jeden Tag Podcast mit Mike, Leute. Ja, ich glaube, ihr vergisst das, ne?
Das ist allerdings richtig.
Ja, aber ich finde schön, das muss man an der Stelle auch mal sagen. Ich finde, dass wir jetzt bei 6 Jahren MML auch jetzt schon zurückgucken können auf, wie ist es jetzt, 1 oder 2 Jahre Daily?
Fast 2.
Also mit euch über ein Jahr auf 1,5, ne? Also das ist dann auch noch das, wir nennen es jetzt mal, ohne despektiv zu sein, das kleine MML. Und dass es das gibt, dass diese Familie also Zuwachs bekommen hat in diesen 6 Jahren.
Ja.
Also der einzige 6-Jährige, der selber ein Kind hat.
Aber ich muss auch wirklich sagen, ich höre
steht
das...
Steht übrigens hier in dem Skript, was wir mitbekommen haben.
In dem Briefing.
Steht nämlich Glückwunsch vom ganzen MML-Team auch zum Daily, denn der feiert am 14. April
seinen zweiten
Geburtstag.
Ne?
Ja.
Das ist ja 10 Tage vor deinem Geburtstag.
Ja.
Und vor dem von Barbara Streisand. Das habe ich mir gemerkt.
Wüsstet ihr eigentlich, was 6 Jahre MML bedeutet? Das sind natürlich, das ist klar, 6 Bayern Meisterfeiern, logischerweise. Also 6-mal Ausnahmezustand in München.
Es sind aber auch 6 Bayern Trainer.
Ja, das ist richtig. Ja. Es sind auch 12 Schalke Trainer.
Ja. Okay. Oder wie man bei Hertha sagt, 3-mal Pal Dardai.
Und es sind 316 Folgen.
Wow.
Und ich kenne Leute, liebe Grüße, ihr weiß genau, wen ich jetzt meine. Die haben jede Folge schon 4 oder 5 Mal gehört. Und
warum
wenn sie einmal
warum
durch sind,
immer.
Also wenn sie sozusagen in der Echtzeit wieder ankommen, geht es wieder von
das
vorne.
Das ist ja wie ich mit den 3 Fragezeichen. Ne?
Nur aber ich hab jetzt nochmal, das war nicht abgesprochen.
Ja.
Nicht abgesprochen. Weil wir haben ja angefangen mit den 5 Pottspielern, die du dir ausgesucht hast.
Genau.
Und angelehnt an die Schießbude. Und du hast uns Maradona mitgebracht. Dadurch habe ich jetzt schon einen verraten. Aber ich hatte mir auch so eine 5er-Liste überlegt.
Kann ich gehen?
Nein, das schaffst du.
Ich hasse Fußballquiz.
Aus meiner Sicht, also die 5 geilsten Spieler in der Fußballgeschichte unter 1,70 Meter.
Das ist schon...
Das ist deine Liste.
Das ist Special Interest.
Aber komm, du hast doch einen schon mit. Mach dich doch wenigstens mal...
Aber hast du nicht gerade gesagt, in der Bundesliga?
Nein, in der Fußballgeschichte.
Ach, in der Fußballgeschichte. Ach,
dachte, Maradona nehmen wir schon mal mit. Ne?
Maradona ist richtig, hat Lena extra mitgebracht. Ihre Antwort, Lena hat einen Punkt.
Okay, unter 1,70 Meter. Ja, dann ist Olaf Thon auch dabei?
Also nicht in meiner Liste. Aber Olaf Thon, wir sammeln. Wenn der unter 1,70 ist, nehmen wir den mit auf.
Icke Hässler.
Komplett richtig. Das ist die Nummer 2. Punkt für Mike Nöcker.
Unter 1,70? Das ist also so groß, also so wie ich. 1,69 würde
auch sein. Ich habe auch einen, und das ist irre, weil das würde heute nicht mehr funktionieren. Ich habe einen deutschen Innenverteidiger dabei.
Also Messi ist natürlich dabei.
Messi ist 1,70.
Ach, wirklich?
Ja, ist genau 1,70. Unter 1,70. Ab 1,69.
Wow. Shit.
Ja, ist gar nicht so einfach. Einen deutschen Verteidiger.
Innenverteidiger?
Ja, oder Vorstopper hieß es wahrscheinlich damals. Oder was das jemand, Wadenbeißer vielleicht auch.
Olaf Berti
Vogt. Berti Vogt. Berti Vogt.
Habe ich gestern mit unserem... dem Kaninchen eine Möhre extra. Das hat uns das Leben hier.
Habe ich gestern noch mit unserem Freund Gerd Walther gegoogelt.
Hans-Hubert Vogt?
1,68 Meter.
Aus Gorschenbruch. Natürlich.
Ja, verrückt.
Okay.
Also als
aber es ist wirklich, nicht, ne? Aber ist wirklich nicht einfach, weil so viele, wenn Messi schon 1,70 ist, ein Hühne in dieser Liste.
Ja, und Iniesta, Xavi, Philipp Lahm sind alle 1,70 oder mehr. Also es sind wirklich die ganz Kleinen.
Ich schmeiß nochmal Wolfram Wuttke mit rein.
Nee. Aber ich, also meine, ich sag jetzt mal meine, also wir müssen das ja auch nicht ewig spielen, in meiner persönlichen Liste Fabrizio Miccoli.
Oh, da wäre ich ein
Italiener Leben vom AC Parma. Genialer Spielmann.
Ja.
Und natürlich Bochum, Hertha,
ja, Darius Rosch. Ach so, Yildiz Raybaşte.
So, und da kann doch jeder mal, pass auf, ist ja interaktiv hier bei Instagram. Das posten wir und dann macht mal jeder seine eigene Liste Spieler unter 1,70 Meter.
Das ist aber wirklich eine Einschränkung. Ja.
Und nächste Woche spielen wir Deutsche, die einen Premier League Club als Kapitän aufs Spielfeld gefühlt haben.
Bernd Trautmann natürlich. mit dem kaputten Hals.
Aber ich bin voll bei Lena. Ich hasse Quizzes.
Ach, okay. Quizzes. Ich finde Quiz eigentlich...
Ich kann es nicht unter Druck in so einer Runde...
Lena guckt man noch mit großen Augen an.
Man muss das sagen, in so einer Runde, wo man dann auch noch einen trinkt dabei und man hat Zeit und so. Aber bei uns da in dem Keller, wo wir zusammen waren, und dann laufen 90 Sekunden und du singst in mein Ohr nur nach Hause. Da kann ich nicht. Da habe ich...
Also Micky, glaubst du ernsthaft, ich hatte Spaß bei einem Fußballquiz mit Lukas Vogelsang?
Nein, natürlich nicht.
Danke.
Hat das sehr viel Spaß.
Fragt ihr da draußen, wie lange noch? Wir haben heute Geburtstag, das ist eine Geburtstagsfolge.
Wieso?
Hat sich viel Zeit genommen.
Kommt der Typ, der im Fernsehen kocht, nach uns?
Was? Braucht ihr das Studio?
Mit seinem Fußhocker?
Was habt ihr denn gedacht? Micky hat das so gemacht, der hat all die Zeit, die er eingespart hat im letzten Jahr, hat er heute dabei.
Genau.
Ja. Vollkommen zu Recht auch.
So,
ne?
Overtime.
Sie hören Fußball-MML. Alles gesagt.
Ja.
Man darf essen und trinken währenddessen.
Das fand ich bei Alles gesagt auch so faszinierend. Ne? Also da merkt man so das Sendungsbewusstsein auch einer neuen Generation. Die hatten schon Ulrich Wickert oder keine Ahnung, Joschka, whatever, ja.
Gauk.
Die waren immer Gauk oder so, die waren immer so 3 Stunden da. Als nächstes dann Rezo, 9. So, wenn man denkt, ja klar, ne? So die sagen, nee, lass mal, ich habe ja also richtig viel zu erzählen. Die anderen, egal, also. Nee, komm, ich trinke jetzt mal erstmal einen Schluck hier, ne?
Wir können ja kurz mal darauf hinweisen.
Jetzt sprechen wir erstmal eine halbe Stunde darüber, ob Kimmich
Ich sag nochmal ganz kurz, um dann wirklich die Sendung für alle kaputt zu treten.
Ja.
Freitag ist Abstiegsfinale auf Schalke. Schalke gegen Hertha BSC.
Boah, der Klassiker.
Der Klassiker.
Ja.
Der Abstiegsklassiker. Habt ihr das Gefühl, dass Schalke hatte so wie bei Awakening einen ganz kurzen Moment, wo man mal da war und ist dann jetzt aber auch wieder in sich zusammengefallen?
Genauso wie Borussia Dortmund, ne?
Ja. Ja, das sagt nochmal, mein Freund Dennis aus Rom, liebe Grüße,
Riesen-Dortmund-Fan,
sagte, wir haben die wenigen Wochen erlebt, in denen Julian Brandt, Emre Can und Marco Reus sich noch einmal zu ihrem kompletten, wie sagt man, Potenzial aufgeschwungen haben.
Ja.
Aber wie die unsere Blume. Walter Matthau.
Ich wollte es, ey, Walter wie Matthau lustig
in
du
Dennis.
Bist. Wie lustig
wir haben
bist.
Die ja, genau schwarz-gelbe, was auch immer, sagen wir mal, die Pottlilie.
Genau.
Die haben wir jetzt mal gesehen.
Und ich war, weil ich ja erst ab der Allianz Arena wieder aktiv am Geschehen teilgenommen habe. Ich habe mich mit meinem Kamelhaar ummäntelten Rücken dem Fußball zugewandt. Und in dem Moment, wo ich dann so von links und rechts hörte, super Dortmund, da drehte ich mich wieder in Richtung von Borussia Dortmund und deren Spiel. Und siehe da, die Pflanze war verwelkt. Und ich konnte der Pflanze beim Welken zumindest noch zusehen.
Ihr werdet übrigens lachen. Ich spoiler mal ein bisschen, bei Lena mache ich das ja öfter, dass ich hin und wieder auch mal mit meinen Datenfreunden, wie hast du sie genannt?
Die Datenheinis.
Die Datenheinis, genau.
Oh.
Dass wir hacken ja was aus. Ne?
Ja, ja.
Und warte, kriegst einen eigenen Jingle. Sie hören jetzt, nur die Daten kommen gar. Mit
so
Mike, ne?
So Mike, ach, wenn du da wieder nach Mallorca fährst, um in Krümels Stadel mit den Gänsefüßchen Datenexperten.
Ja.
Gänsefüßchen.
Ja, die Daten, die ganze Zeit. Klar, in der Sportkneipe.
Weil wir doch gerade über Julian Brandt und Emre Can uns mal angeredet haben. Man kann anhand von Daten erkennen, wann ein Spieler Vertragsverhandlungen hat.
Ey, der Begriff Vertragsverhandlung waberte gerade natürlich. Aber klar, Guerrero, Brandt.
Man kann es wirklich erkennen. Also man kann sozusagen blind sagen, ach guck mal, der verhandelt gerade seinen neuen Vertrag.
Ja, aber Brandt
man sieht,
das,
man
Brandt
sieht auch übrigens auch sehr genau.
Brandt hat ja gestern
Brandt verlängert. Ja. Guerrero soll, aber wie erklärst du dann Mats Hummels?
Sie hörten, wie ich gegen eine Werbebande schlug. Das geht so nicht. Ja, aber kann man wirklich, ne?
Ja, kann man wirklich. Und man sieht auch, wenn die Verhandlungen vorbei sind. Also auch das sieht man, und zwar mit knallharten Ausschlägen nach unten.
Ist ein bisschen traurig, um ehrlich zu sein. Ja.
Und also wenn du dir zum Beispiel die Leistungskurve von Mesut Özil anguckst, kannst du extrem genau sehen.
Der soll die Hymne singen. aber jetzt, das ist ja fast eins von deinem Cristiano Ronaldo-Ding, was du für vor 4-5 Jahren geleistet hast. Dass wir jetzt noch Mesut Özil drin. Ich meine, das nehmen wir mit in die nächste Folge.
Ja, das
wahrscheinlich mit dem Höfe. Aber der kandidiert jetzt für Erdogan.
Ja, wohl doch nicht. Ente. Ente.
Ah.
Das ist eine Ente.
Ah. Ja. Man muss echt aufpassen, ne?
Ja.
Mittlerweile, ey.
Ja.
Ich dachte auch, der Dalai Lama wäre KI, ne?
Ja. Aber sag mal, jetzt, pass auf, jetzt, aber
küssende,
jetzt, aber jetzt, wo du in Neapel warst, warst du dann wenigstens beim Dalai Lama.
Was?
Ist da der ist da der alte Idioten-Gag.
Es wird Zeit, dass ich ins Barberhaus gehe.
Es wird Zeit, dass ich ins Bett komme.
Es wird Zeit, dass ich wieder ins Bett komme.
Was die Hörer nicht wissen, wir haben tatsächlich 9 Stunden aufgenommen. Was ihr jetzt hört, ist die geschnittene Version.
Freut euch auf die Daten. Da kommen so lustige Sachen bei rum.
Ja.
Und auch sehr interessante. Also
wirklich Spoiler. Das da ja wirklich. Das ist ja, als hätten wir, das ist ja immer Mike, das ist ja das neue Apple, was aus Deutschland kommt.
Ja.
Also nach Trigema und StudiVZ endlich wieder eine deutsche Weltmarke aus der Hand von Mike Nöger.
Na, nicht ganz, aber...
Gütersloh ist ja schon immer schon der Ort gewesen, der so manches Weltunternehmen gebar.
Das ist richtig.
Gut.
Ist leider nicht mein Unternehmen, aber...
Ja, komm, egal. Wurscht.
Das ist ja so.
Ich glaube, allerspätestens jetzt haben wir alle verloren. Ja, ich glaube, jetzt ist auch wirklich, die Kurve geht auch hier nach unten.
Ja,
hier
geht eindeutig nach unten.
Ja.
Da haben wir noch einen Satz, irgendeinen schönen Satz mit Ausblick aufs kommende Wochenende.
Ja, diese ganze Scheiße.
Wir können
hier
mal Hot Takes machen, ne? Lass mal Hot Takes zum Wochenende machen. Jeder sagt einen Hot Take und dann gehen wir hier auch raus, ja?
Okay. Mein Hot Take ist, weil Ralf Fährmann den von Hertha ausgeliehenen Schwolo verdrängt hat im Tor.
Ja.
Auch unser Christian Fährmann bei Hertha ist unser Stadion-DJ, hätte Schwolo im Tor verdrängt. Das ist mein Hot-Take für die Bundesliga.
So, und meine Damen und Herren, wenn Sie es bis hierhin ausgehalten haben, was ich für erstaunlich halte,
ich auch,
dann können Sie aber auch wirklich problemlos dann auch noch zur Live-Show kommen. Dann ist auch wirklich egal. Also wer es bis hierhin geschafft hat, der hat auch die Nerven, nach Frankfurt zu kommen. Am 3. Mai in den Club der Jahrhunderthalle, eine fantastische Location, es macht großen Spaß, das Frankfurter Publikum ist traditionell hervorragend und da freuen wir uns auf einen schönen Abend. Was ist ja eigentlich für ein Tag? Ein Mittwoch, guck mal, da kann ich. Also ist doch super.
Verrückt. Ja, das ist übrigens auch der Tag, an dem wir offiziell bekannt geben, wer deutscher Meister wird.
Ja.
Der 3. Mai.
Wer ist?
Ja.
Nicht wird, sondern wir sagen, wer deutscher Meister geworden ist. Sehr früh diesmal.
Ja. Ja. Also Saisonfinale in Frankfurt, deswegen weise ich nur darauf hin, es ist das Saisonfinale von MML in Frankfurt. Ein bisschen früh, aber wir wissen dann schon, ich werde eine Datenanalyse mitbringen.
Ja.
Spätestens natürlich. Sagen, wer deutscher Meister wird. Da geben wir es bekannt und Tickets gibt es natürlich auf jeden Fall auch. Und zwar bei Eventim auf unserer Website, auf Instagram. Oder in den Show.
Und bei olymp.de.
Mit Y.
Mit Y. Ne? So, ist jetzt gut hier?
Ich glaube,
das reicht ja wohl.
Das passt heute nicht.
Ja, passt heute nicht.
Nee. Wir lassen es jetzt einfach
auswerfen. Hast du noch einen Hot Take?
Ja.
Hä?
Du darfst. Die letzten Worte gehören wie immer Tommy Schmidt. Lena Kassel. Das schneiden wir.
Nein.
Wink.
Hast du mit der Zunge geschnallt?
Ach, das schon wieder.
Das ist das. Jetzt weiß ich, das ist das. Akustische Augenzwinkern für unseren Tontechniker.
Ja.
Okay, ich guck mal. Stuttgart spielt zu Hause gegen Dortmund.
Ich dachte, du hättest was vorbereitet.
Nö,
du kannst doch nicht hier einfach nur eine Torte. Die wir jetzt übrigens noch anschneiden, bevor diese Sendung vorbei ist.
Ja.
Weil es ist ja auch visuelles Medium.
Ja, eben.
Wir schneiden das jetzt an, du suchst mal raus, dann sagst du noch den Hot-Take und dann ist hier vorbei. Haben wir ein Messer?
Na, der Hot-Take ist ganz einfach. Frankfurt wird Pokalsieger erneut und wir werden wieder da sein. Wie damals am, ich glaube, 28. Mai 2019. Ja. Ein herrlicher Tag war das. Fantastisch.
Mein Hot-Take ist, der SV Elversberg wird das SV Sandhausen der zweiten Liga.
Ja, Sandhausen geht runter, das muss man kurz für mich erklären. Du hast jetzt die toten Augen von Brazzo.
Ja, wirklich.
Sandhausen wird alle, absteigen, Elversberg kommt nach oben. Elversberg ist sozusagen dann das neue Synonym für die Tristesse der zweiten Liga.
Also das Meppen quasi. Elversberg ist das neue Sandhausen, ist das neue Meppen.
So.
Ja, was ist denn dann das neue Meppen der dritten Liga? Die haben nämlich, naja, lassen wir das.
Schön, dass wir das jetzt auch noch haben. Ja. Sonst noch irgendwelche?
Kriegen wir jetzt einen Hottag noch?
Einer der beiden Erstplatzierten wird
Deutscher Meister
am Wochenende verlieren.
Ah. Hm.
So, endlich mal. Und das ist das, was ich aus dem Daily kenne. Die einzige Person, die im Fußballzirkel hier wirklich mal etwas Substanzielles
und Fundiertes
zu sagen hat.
Dieser Hottake wurde Ihnen präsentiert von Dirk Zingler und Aroundtown. Schöne Grüße nach Köpenick. Jetzt haben wir die auch noch untergebracht.
So.
Und jetzt schneiden wir diese Torte an und dann.
Freunde,
ja,
das war's. Die Geburtstagsausgabe, 6. Geburtstag. Fußball MML. Vielen Dank. Muss man auch an dieser Stelle mal sagen. An alle, die uns über 6 Jahre lang die Treue gehalten haben.
Die Nerven hätte ich nicht. Das ist mit ziemlicher Sicherheit.
Wir haben nämlich ein fantastisches Publikum, ja, wie wir immer mal wieder auch.
Publikum.
Überraschung. Ja, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut. Ich habe alle Namen unserer 85.000 Hörer rausgefunden und werde sie jetzt in alphabetischer Reihenfolge vorlesen.
Sehr gut.
Adam, Alexander.
Sehr schön. Vielen Dank ans komplette Team von Fußball MML, an alle.
We love you guys.
Ja. Ja. Große Liebe geht raus an alle. Toll, dass du da warst, Lena.
Danke, Lena.
Du bist eine große Bereicherung für die MML-Familie und insbesondere auch heute für diese Sendung.
So ist
merci.
Es. Folgt uns auf Insta, TikTok, Twitter. Hört den Daily, guckt die Spieltagsshow auf Insta.
Putzt euch zweimal am Tag die Zähne.
So ist es.
Nach dem Pinkeln abschütteln.
Ja.
Hakle feucht ist besser wie trocken. Also alles. Ne? Ich hoffe, ihr habt alle nochmal. Ich sag's euch irgendwas. Ne?
In diesem
und
Sinne.
In die Armbeuge trotzdem. Ne? Corona ist nicht vorbei. Also so ist jetzt Feierabend hier.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.